Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Wir zeichnen jetzt wieder am Morgen auf. Vielleicht merkt man das an meiner jugendlichen Frische, die ich hier direkt mit reinbringe. Mhm. Wir haben ja die letzte Ausgabe spät abends aufgezeichnet und wir hatten es, glaube ich, damals formuliert, da hatte man schon so einen angegrapschten Tag hinter sich, ja, der schon so kaputt gemacht wurde von irgendwelchen Ereignissen. Und dann musste man abends da die Scherben zusammenfegen, ja. Und da muss man als Zuhörer dann dabei sein bei Baywatch Berlin. Das möchte man niemandem antun. Jeder normale Arbeitstag jetzt, gerade nachdem der Sommer so ein bisschen vorbei ist, birgt natürlich nicht nur schöne Momente. Und das, was dann am Ende eines Tages überbleibt an nicht so schönen Momenten, möchten wir hier Ihnen als Baywatch Berlin-Zuhörer gar nicht erst so richtig hinlegen. Deswegen machen wir das morgens wieder, bevor irgendwas ist. Da kann man sich alles noch schön reden. Und ich sage herzlich willkommen, nicht nur an alle Zuhörer, an euch, sondern auch an Jakob Lund und Thomas Schmidt. Und wir sind alle eingereist aus München. Wir hatten nämlich eine Showaufzeichnung dort gestern. Und wir sind alle hier morgens in Berlin gelandet, nur in ein bisschen unterschiedlichen Zuständen. Jakob, Thomas, sag doch mal, wie geht's euch, was ist los?
Wir müssen wirklich vor diese Folge so eine Art Disclaimer jetzt eigentlich einsprechen. Also erstmal klar, meine Stimme klingt geil tiefer als sonst, schon mal positiv. Und ansonsten müssen wir sagen, wir sind sehr unterschiedlich angereist. Schmitti und ich sind gestern nach der Aufzeichnung, die um 21.30 Uhr vorbei war, hatten wir den tollkühnen Plan, dass wir direkt nach Hause fahren mit dem Auto.
Ja, damit man ganz schnell zu Hause ist.
Dass man einfach schnell zu Hause ist und nach fast 2 Wochen dann mal wieder im eigenen Bett schläft. Ja, und wir waren um 4 zu Hause. 4 Uhr nachts. Und jetzt ist es 9 Uhr nachts. Das heißt, wir haben ungefähr.
Ich habe 3 Stunden gepennt. Ich war um 5 Uhr irgendwie, ich konnte noch ein ganzes Hörbuch, ich stelle mir das immer so auf 1 Stunde ein, das danach aufhört. Und ich habe das Ende noch mitgekriegt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Klaas.
Ja, nee, das ist vor allem nicht normal.
Aber diese Freude, mit der du da sitzt, weil du es genau weißt, du weißt genau, die Penner, die haben eine Scheißnacht gehabt, sind auf der Autobahn und jetzt sitzen sie hier und wissen überhaupt nicht, wo.
Was einem hier wieder so, da haben wir.
Klaas hat, das muss man ja auch noch mal sagen, zur Einordnung.
Ja.
Hat im 7-Sterne Burj Al Arab München geschlafen, ja. Wurde dann auf einer Sänfte in einen Wagen, in einen Bentley getragen, ja. Zum Flughafen.
Gefrankt.
Erst gefahren, dann mit dem Helikopter die letzten Meter an die Gangway, ist dann in der First Class erstmal mit so einem warmen Handtuch empfangen worden, hat eine Fußmassage schon hinter sich und ist aufgewacht, da saß er eigentlich schon im Ferrari hier zum Studio in Berlin.
Exakt, genau. Ja. Ich bin selber gefahren. Ja. Da habe ich so einen Aufwachmoment.
Ja. Hoppala! Auf der Stadtautobahn 200. Hoppala! Ah, da bin ich. So.
Genau, und da habe ich also weiter das Bodenblech eingetreten und bin jetzt hier.
Ja.
Aber guck mal, das ist diese eine Sache, weil ich habe mir natürlich schon überlegt, was mir so entgegenkommt. Ne? Weil ich habe ja auch schon mal so einen Zustand gehabt, ich weiß ja, wie man drauf ist, wenn man so müde ist und so weiter.
Mit was mir so entgegenkommt, meinst du aber uns?
Ja, genau. Ja. Naja, aber auch, wie ihr mir gegenübertretet, ja. Also was ihr zu mir sagt und so. Und da habe ich mir überlegt, ihr seid bestimmt ein bisschen gereizt.
Ja.
Und habe ich mir überlegt, was für einen Gefallen kann ich euch denn tun? Ich kann euch zum Beispiel das, was ihr gerade nicht in der Lage seid, abzuspielen, nämlich gute Laune auf Knopfdruck, das kann ich euch ja abnehmen. Da kann ich sagen, das mache ich.
Ja.
Und dann habe ich das vermutet, was jetzt gerade schon eingetreten ist, was noch weiter eintreten wird, wenn ich das finstere Gesicht von Thomas mir anschaue, dass mir meine gute Laune als Provokation ausgelegt wird. Als würde ich mit meiner offen ausgelegten guten Laune im Prinzip eigentlich nur zeigen wollen, dass es mir viel besser geht als euch.
Ja, weil das ist ein Schlag in die Fresse. Ich bin aufgewacht, mir hat jeder Knochen wehgetan. Ich fühle mich wie Marcel Reich-Ranicki beim Fernsehpreis, nur umgedreht.
Ich möchte diesen Preis nicht annehmen. Was hier die letzten 3 Stunden sich abgespielt hat, ist unerträglich.
Ich kann dem ganzen Geschehen nicht folgen. Gibt es so eine Taste wie bei Netflix, dass man auf halber Geschwindigkeit...
Hast du den Eindruck, dass Marcel Reich-Ranicki jetzt gar nicht, weil er das kulturell ablehnt, diese ganze Veranstaltung des Deutschen Fernsehpreis, sondern du gehst davon aus, dass er einfach intellektuell der Veranstaltung nicht folgen konnte?
Umgekehrt, deswegen meinte ich umgekehrt. Ein umgekehrter Marcel Reich-Ranicki-Fall. Also ich bin zu dumm für euch heute.
Ja. Man muss das sagen.
Normaler Fernsehpreis, meinst du?
Marcel Reich-Ranicki war vor circa 10 Jahren beim Fernsehpreis, sollte ausgezeichnet werden für seine Büchersendung. Und er ist ja großer Literaturkritiker gewesen und hat dann da eben die ganzen Kaya Janas und Mario Barth fröhlich ihre Preise entgegennehmen sehen und hat dann irgendwann beschlossen, also bei dem Käse möchte ich nicht dabei sein und hat das auch so lautstark kundgetan, als er den Preis überreicht bekam.
Ja, also was der da auch für eine schlechte Laune entwickelt haben muss, man konnte es natürlich irgendwie nachvollziehen. Also diese Explosion auf der Bühne, die hat man dann nicht erwartet. Man denkt ja auch meistens dann, damit es schnell vorbei ist und einen dann nicht noch eine Woche später nervt und jetzt doch zu so einem Fernsehmoment ja auch noch wurde, dann sagt man, komm, gib her das Ding, danke, tschüss, ne, und da gehe ich nie wieder hin. Das wäre jetzt die ganz unaufregende Variante gewesen, da jetzt so zu explodieren wie so ein Vulkan.
Der wusste aber nicht, was auf ihn zukommt. Also der war ja wirklich, der dachte irgendwie, geht auf eine Preisverleihung, wo irgendwie so ein Staatsempfang noch vorgeschoben ist und dann sind da die ganzen Comedians auf der Bühne rumgeturnt und die sind
also
das sind
die
aus Marzahn.
Also dass da die Gruppe 47 sich trifft.
Das hat ihm niemand gesagt.
Der dachte, da ist Heinrich Böllen, der Bundespräsident und
Ingeborg
Bachmann erhebt sich nochmal aus der Matratze und in Wirklichkeit waren da eben Atze Schröder und Kaya Janar.
Ja.
So kann man sich täuschen.
Ja, gab's lange Gesichter.
Ja. Insofern verstehe ich das.
Darf ich das kurz als Mini-Einschub? Diese Wut bei Preisverleihung, ja, die habe ich auch schon empfunden. Und da waren der Kollege Schmidt und ich mal beim Bambi.
Oh.
Und da haben die sich folgende Sache überlegt. Und die hat mich auch, da ist mir wirklich fast eine Halsschlagader vor Wut geplatzt. Und zwar war es so, in diesem Jahr sollte Wolfgang Rademann geehrt werden. Wolfgang Rademann ist dass der Spiritus Rector war, Spiritus Rector, also das Mastermind hinter der Produktion Traumschiff. Jetzt kann man sagen, braucht man dafür ein Mastermind, aber das sind andere Fragen, die wollen wir heute nicht klären. Aber der ist so praktisch die Lichtgestalt hinterm Traumschiff gewesen. So, und der sollte nun also nochmal besonders geehrt werden. Und da hatte man aus meiner Sicht eine geniale Idee. Da hat man gesagt, wir holen alle Backpfeifengesichter, die jemals im Traumschiff waren, stellen die in eine Reihe, etwa 30 Leute, ja. Und jetzt machen wir Folgendes. Das ist aber auch so pfiffig aufgelöst, so ein bisschen visuell auch mal so ganz crispy, ne? Da ist man mit der Steadicam, das ist ja so eine Apparatur, die jemand trägt, dass die Kamera ganz fließende Bewegung
Jakob,
macht.
Ach, Jakob, das wissen unsere Zuhörer.
Ganz fließende Bewegung. Und dann wurde praktisch beim ersten angefangen und dann haben die wie so eine Satzstrecke gebildet. Und dann ging's los. Der erste Backpfeifenmaul da, lieber! Dann Jungschauspielerin, Wolfgang. Und dann ging es so weiter. Und dann wusstest du, nach 20 Leuten war auch echt immer nur gesprochen, lieber Wolfgang, wir wünschen dir. Also wie bei Omis 70. Und da wäre ich wirklich fast explodiert in meinem Sitz.
Ja, das weiß ich.
Die Idee war scheiße.
Aber es war eine Preisverleihung, an dem man per Handschlag begrüßt wurde am roten Teppich.
Von Herrn Burda.
Nein, von Frau...
Patricia Riekel.
Patricia
Riekel. Die Chefredakteurin der Bunden.
Was ist denn da los?
Und der eine vom Burda, der Herr Welte.
Der Herr Philipp Welte vom Burda.
Genau.
Früher war das aber immer noch, Hubert Burda selber.
Hubert Burda persönlich, ja. Verleger.
Ja, oder es war Benjamin von Stuttgart-Barre, der in einem, sagen wir mal, interessanten Zustand mit einem roten Pullover über die Verleihung läuft, auf dem draufsteht Hubert Burda.
Das ist auch gut.
Das ist, habe ich auch schon mal gesehen.
Aber das hat uns ja, das muss man ja wirklich sagen, das hat uns beeindruckt. Man kommt rein, da ist eine Fotowand und davor stand Patricia Riekel und der Herr Welte und die haben jeden mit Handschlag begrüßt, heute in Corona-Zeiten, undenkbar, aber mit Handschlag. Und dann hieß es, guten Tag, Herr Schmidt, guten Tag, Herr Lund, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, nee, es hieß nicht Schmidt und Lund.
Doch, hieß es Schmidti.
Nein, die
wussten
den Namen.
Weiß ich
sicher! Die haben noch, schön, dass Sie da sind, die haben den Namen nicht
gesagt. Die haben den Namen gesagt, weiß ich sicher, Schmidti.
Also ich habe
jetzt bin ich schon das erste Mal ausgeführt, muss mich entschuldigen.
Ja,
also. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, wenn du mich so provozierst. Die haben den Namen gesagt.
Die hatten doch nicht ein Buch in der Hand mit allen
doch,
Namen.
Doch, die haben das vorher gelesen, wie Tom Cruise bei Interviews.
Wie der Weihnachtsmann.
Sei jetzt ruhig.
Okay, aus dem großen goldenen Buch. Die wussten auch, was ihr das ganze Jahr über gemacht habt.
Und Schmidti hat auch ganz brav auf dem Schoß von Patricia Riekel gesessen.
Was hast du dir gewünscht? Ein Termin bei Udo Walz?
Ich war eine Handpuppe.
Die Handpuppe von Patricia Riekel.
Ja.
Toll. Sag mal, ich war auch auf so Veranstaltungen schon oft. Ich weiß nicht mehr, ob ich schon mal auf dem Bambi war. Habe ich vergessen. Ich meine, ich bilde mir ein, ja.
Bestimmt.
Ich bilde mir ein, ich war schon mal auf dem Bambi. Aber der ist doch da immer am Arsch der Welt, ne?
Nee, Potsdamer Platz war der da.
Dann war ich da bestimmt mal.
Ja,
ich weiß nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Verleihung, da wusste ich auch wirklich nicht, was vorne verliehen wurde, weil ich die Trophäe praktisch nie gesehen habe. Weil die ganze Bühne war abgeschirmt in meinem Blickfeld vom Nacken von Arnold Schwarzenegger.
Ist der so breit?
Ja, der saß vor mir und Arnold Schwarzenegger hat einen 2x3 Meter breiten Nacken.
Wie viele Billigregale sind es, damit die ZuhörerInnen sich das vorstellen können?
Ja, zwei große Billigregale nebeneinander.
Hing da noch Ralf Möller irgendwie fest? Ja, hat er sich da festgebissen?
Ja, im obersten Regal.
Ralf Möller hat so hinten aus dem Sakko geguckt. Ja? Vielleicht waren das auch einfach zwei, kann auch sein. Ja. Und da habe ich wirklich gar nichts mitbekommen von der kompletten Veranstaltung. Aber ansonsten sind natürlich so Preisverleihungen immer so ein merkwürdiges Ding. Gerade diese überraschenden Momente bei Preisverleihungen, das kann sich ja auch dann derjenige, der den Preis kriegt, nicht immer aussuchen. Also ich kann mich nur erinnern, war es Dieter Thomas Heck, der den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat? Da war er schon, also war ja rüstig. Dieter Thomas Heck hat ja auch in seiner späteren Lebensphase immer noch mit dieser schmissigen Art moderiert, wie man ihn kannte, aus dem Studio 1 bei der Hitparade und so. Das hat er ja lange gemacht, aber natürlich hat man ihm auch sein Alter angemerkt, ist ja logisch, ne? Ja. Und irgendwann hieß es dann, nun jetzt Lebenswerk mal schnell. Und dann hat er so einen Stuhl bekommen und da wurde er dann reingesetzt. Und dann ist die Ehrung, hat dann um ihn herum stattgefunden. Also die Laudatio, die sich unterteilt hat in mehrere Elemente. Ja. Und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich weiß nur, dass irgendwann saß er in so einem Stuhl und dann kam Max Giesinger raus. Das wäre für mich als Dieter Thomas Heck schon mal die erste Überraschung. Was habe ich denn jetzt nur mit Max Giesinger zu tun? Ne? Also was hat der denn jetzt in meiner Karriere, in meinem Leben für eine große Rolle gespielt? Und Max Giesinger hat Biene Maja gesungen. Das Biene Maja-Lied.
Echt?
Ich weiß nicht, ob er es umgetextet hat auf mein lieber Dieter Thomas.
Ja.
Meinst du, da haben die TV-Produzenten so gesagt, das wird ein ganz großer Moment?
Das ja, auch mal ein bisschen mal Spaß zulassen. Muss ja nicht immer alles hier so todtraurig sein. Wenn man jetzt hier so ein Leben resümiert, ist ja auch wichtig, dass man dann auch mal ein bisschen, es kann auch mal ein bisschen locker sein. Und der Dieter Thomas, der hat ja nun ganz lang die Hitparade gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass er vielleicht, hat dann Karel Gott damals das erste Mal in der Hitparade diesen Song gesungen oder weiß der Kuckuck.
Wobei sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt bei Preisverleihung anhand dieses Ehrenpreises. Ne? Also jeder große Preis hat ja so am Ende so einen Ehrenpreis, wo man sagt, da wird jetzt jemand ausgezeichnet, der wirklich auch ein Lebenswerk hat. Und man sagt, wow, dem sind wir alle groß geworden. Was eine Figur, eine Lichtgestalt. Ja. Und da muss man sagen, da gibt's dann, weiß ich, bei der Goldenen Kammer sieht man dann Sean Connery und dann sagt, hey, Sir Sean Connery, der Schottenrock, kommt der da mit 90, eine Erscheinung. Und dann gibt's den Comedy-Preis und da waren wir vor ein paar Jahren und da hieß es, das Lebenswerk geht an Ingolf Lück. Und dann gab es erstmal so ganz lange Gesichter, also so, Moment, habe ich mich verhört, meinen die den Ingolf Lück, der in der Wochenshow eigentlich immer der Schlechteste war? Oder meinen die den Ingolf Lück, der immer nur gerufen hat, komme ich jetzt im Fernsehen? Oder meinen die den Ingolf Lück, der bei Let's Dance so mittelgut getanzt hat? Also meinen die wirklich den? Dann war klar, ja, also da steht Ingolf Lück. Und vorher gab es eine Laudatio, das muss man auch dazu sagen. Und zwar war da folgende Idee, also man hat das schon mal so ein bisschen ungünstig, das angelegt, dass in der Figur dieser Legende, da hat man sie so ein bisschen vertan schon. Und jetzt hat man aber Folgendes gemacht, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, hat Hugo Egon Balder die Laudatio auf Ingolf Lück gehalten. Und da hat man sich Folgendes überlegt, dass man gesagt hat, der soll den jetzt mal nicht, was man erwarten würde, über einen grünen Klee loben. Sondern,
ach so, witzig, ist ja Comedy-Preis, darf man nicht vergessen. Es war immer noch Comedy-Preis, geht jetzt nicht um die Goldene Henne oder irgendein seriöser Preis.
Auch nicht den Oscar.
Oder der Goldene Wuschel.
Ja, oder Mark Twain Gedächtnisbüste. Und da hat dann gesagt, der soll ihn so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Der soll so ein bisschen sticheln. Und dann hat der den da 5 Minuten lang am Stück fertig gemacht.
Der hat
den
richtig schlimm beleidigt.
Richtig schlimm. Ja. Naja, also... Das waren sicher auch gute Pointen, die, wenn man so an der Bar sitzt mit einem Schnäpschen und einem Bier, dann müssen bestimmt alle herzlich lachen, auch derjenige, der da gewürdigt wird, in Anführungsstrichen.
Ja.
Aber da gab es wirklich nur lange Gesichter.
Aber das kann aber auch nur ein Hugo Egon Balder mit dem Charme eines Taxifahrers. so ein richtiger Biertrinker-Humor. Ja, genau.
Also der hat den ganzen Abend deinen Stecker gezogen.
Aber generell sind ja so Preisverleihungen wirklich ein Brutkasten für schlechte Ideen. Also es gibt keine... Ich weiß, das haben wir, glaube ich, auch noch nie erzählt, dass uns eine dieser schlechten Ideen hat uns fast Goslingate versaut.
Hä?
Denn, du hast recht.
Wir wussten, irgendwann wird versucht, hier Ryan Gosling auf die Bühne der Goldenen Kamera zu bringen. Mhm. Ja? Und das ist halt eine absurde Situation, so, da werden aber alle baff sein. Ne?
Wenn man den Ablauf stören wollte.
Ja. Und dann war aber vorher eine Darbietung von... Matthias
Matschke.
Matschke und Annette Frier, die in einem Briefumschlag getanzt haben.
Ach so, ja,
und das, sicher. Die haben da irgendeine Laudatio in einem riesigen Briefumschlag gemacht, haben nur so die Hände rausgeguckt, und da haben die so getanzt und es war so ein, also im besten Fall war es eine Kunstinstallation so.
Das war der Moment, wo die ganzen Hollywood-Stars in Reihe 1 schon längst das Gehirn ausgeschaltet
haben. Die ist wirklich, aber auch am Fernseher, die, man hat danach, nach dieser Nummer, hast du diesem Preis alles zugetraut. Und dann hatten wir Angst und auch berechtigte Angst und so war es auch an dem Tag von Goslingate, an dem Abend, hat keiner geschnallt, was da eigentlich vor sich gegangen ist, dass da irgendwas richtig schief gelaufen ist für die Macher, weil vorher sowas aufgeführt wurde. Deswegen haben die auch gedacht, na, da hat das ZDF hat sich einen Spaß erlaubt und hat da einen Ryan Gosling Double auf die Bühne gestellt. Also, das war völlig normal. Es hat erst am nächsten Tag hat glaube ich so DWDL das erste Mal geschrieben, Leute, da ist was falsch gelaufen.
Das war also gar nicht hier, Absicht von denen.
Ja. Das war gar nicht Teil des Programms.
Ja gut, weil man da, wie du sagst, erstmal alles ist möglich. Und was ich eigentlich auch lustig finde, ist, dass wenn man jetzt so einen Preis fürs Lebenswerk bekommt, ne, da weiß man ja eigentlich auch schon, was die Leute so über einen denken. Ja, also jetzt nicht, dass es
Seien
also
Sie war, konkreter, Häufer Umlauf.
Na, es ist halt sehr gut alles gewesen, offenbar. Man hat einen Abdruck hinterlassen in der Entertainment-Welt und jetzt kriegt man dafür einen Preis, aber das soll dann auch der letzte sein.
Ja. So, gehen Sie.
Ja, oder können Sie noch gehen? Ja, das ist die Frage, die dahinter steht. Ja. Und in dem Zusammenhang finde ich es wirklich völlig kurios und auch mit einigem Erstaunen stelle ich fest, dass 1991 Udo Lindenberg den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat. Weil die Leute dachten, lieber jetzt. Es ging ihm nicht so gut. Und die haben gesagt, jetzt kriegt er schnell den Preis fürs Lebenswerk, weil who knows? Und was dann noch alles kommen sollte, also dieses... Da hat er es wirklich allen nochmal gezeigt. Also das war für ihn eine richtige Motivation. Für Johannes Hees das wahrscheinlich auch. Da hieß es ja irgendwann, jedes Jahr, was er noch schafft, kriegt er einen Bambi. Und er hat dann, glaube ich, 6 oder 7 Bambis in einer Reihe bekommen. Der ist, glaube ich, 107 geworden. Und ab 100 hat er, also als Belohnung dafür, dass er kommt zum Bambi, hat er dann jedes Jahr wieder einen bekommen und es hat ihm auch sichtlich Spaß gemacht und er hat ja selber auch dann darüber gelacht, ne, und dann haben sie ihn da ans Klavier gebunden und irgendwann hat er dann da seine Dings gesungen, hat er gesagt, ich muss jetzt nach Hause, meine Frau ist müde. Und dann ging er wieder, aber irgendwie war das nicht unwürdig, weil man wirklich gedacht hatte, der will nirgendwo anders sein, egal ob man den dann mit 5 Leuten da hinstellt, das findet der super und sagt, ich werde 100 Jahre alt.
Heureka, Heureka, ich hab's. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass du Riesenangst hast davor, dass wenn du stirbst, möge nicht passieren so schnell, dass dann so ein blödes Video um dein Lebenswerk
das ist so ein Gag-Nachruf.
Ja. Aber wir könnten ja, also wir, Jakob und ich, wir sollten uns jetzt vornehmen, genau so das Maß an Bekanntheit zu erreichen, dass wir bei irgendeinem Comedy-Preis oder so dein Lebenswerk laudatieren dürfen, wenn du so 40 bist.
Das
und
ist
da
schön.
Hätte ich so ein
Also
da würde ich wirklich, da würde ich mich zusammenreißen, auf die Bühne gehen und dann lesen wir mal, dann denken wir uns auch was Pfiffiges aus.
So mit Augenzwinkern.
Ja, na klar, ne? Auch mal ein Späßchen. Aber das Ding ist, damit ich jetzt ein Lebenswerk kriege, müsste ich ja, also eigentlich muss ich mich verhalten wie so ein Hollywood-Schauspieler, der sich auf einen krassen Film vorbereitet, der dann 40 Kilo abnimmt und so. Ja. Also ich müsste jetzt eigentlich in so einen Pete Doherty-Zustand mich hineinarbeiten.
Ach so, dass Leute denken, 5 vor 12.
Dass man wirklich denkt, also entweder jetzt oder das wird eng. Und so und dann müsst ihr mir natürlich eigentlich helfen, dass wenn wir dann den Preis fürs Lebenswerk abgeholt haben, ich mit 40, weil die Leute wirklich denken, das geht keine 2 Wochen mehr gut mit dem, so dringend muss es eigentlich sein, dann müsst ihr mir wieder helfen, mich zurückzukämpfen ins Leben.
Das machen wir.
Ich da nicht, ihr könnt mich da nicht da so Arno Dübel-mäßig sitzen lassen und dann war es das eben mit Klaas schön doof von dem, sondern ihr müsst mir dann wirklich helfen, dass ich dann nicht wirklich verrückt, alt und krank und alkoholabhängig da irgendwo sitze, hab zwar einen Comedy-Preis, aber sonst nichts mehr.
Ne? Wisst ihr eigentlich, wann wir zu dritt in diesem vergleichbaren Zustand sind von einem Fitten und zwei so völlig in der Müdigkeits-Twilight-Zone, woran mich das erinnert?
Na?
Duell um die Welt. Das ist eigentlich genauso der Zustand, mit dem man immer im Flugzeug sitzt. So, dass so Leute, also man ist eigentlich unendlich müde, ne, weil man jetzt irgendwie auch, man weiß auch gar nicht, wo man jetzt hinfliegt, weiß nur, ah herrlich, jetzt kommen 10 Stunden irgendwo hin, da kann man mal irgendwie sich ausruhen. Und man ist so richtig in so einer Zwischenwelt. Man ist so, im Grunde weit hinter Jetlag. Man weiß gar nicht mehr, wie spät es zu Hause eigentlich ist. Man ist nur noch so mit so halb geöffneten Augen.
Ja, aber du bist viel zu gut gelaunt dafür. Also das ist schon mal falsch. Das Einzige, was stimmt, ich weiß nicht, wo wir hinfliegen aktuell.
Aber das ist entweder, es führte das dazu, dass wir uns angeschrien haben, oder, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, es gab einen Flug, da sind wir von irgendwo in Australien, glaube ich, nach Vanuatu geflogen. Mhm. Oder nach sonst, ist er wurscht und klasse, wir beide saßen zusammen.
Ja.
Und da hast du, und Schmitti war super schlecht gelaunt, saß hinter uns.
Ja.
Und wir haben ihn gestört, wie die Kinder auf der Rückbank den Vater bei einer langen Autofahrt. Und er hat irgendwann so immer demonstrativ seinen Kopfhörer aufgesetzt und hat dann schon mal so Musiken gesucht für die Einspieler. Ne? Und du hast dann dein iPad rausgeholt und du bist dafür bekannt auch, dass du so ganz viele tolle so Spiele hast.
Ja, Daddelspiele.
Daddelspiele.
Ja, keine jetzt so super schlauen, sondern so Daddelspiele.
Genau, und auf einmal haben wir angefangen, wie wild geworden mit dem Zeigefinger. Das musste man ganz schnell auf das iPad zu tippen.
Das ist, Dumb Ways to Die ist das.
Ah, okay, und da musste man so ultra schnell drauf tippen. Oh so Gott, ganz, ganz schnell. Und da hatten wir den größten Lachanfall meines Lebens.
Ja,
wir haben das ganze Flugzeug zusammengeschrien, weil das so absurd war. Weil wir haben erst.
Wir waren kurz vor der Notlandung.
Ja, wir haben erst so ganz intensiv da drauf gedrückt und dann sind wir beide im gleichen Moment offenbar so praktisch aus uns herausgetreten. Wir haben von oben auf zwei erwachsene Männer geguckt, die so mit so riesen Augenringen so völlig in sich zusammengesagt, wie die Irren da auf so ein Pad gehämmert haben. Und das fanden wir so wahnsinnig witzig, dass wirklich, ja, wie du sagst, fast Notlandung.
Ja, das war wirklich kurz vor Umkehren. Ja.
Ja, und das muss ich sagen, das sind so die Momente, die waren dann schön.
Sag mal, Schmidt, was ist der häufigste Satz, den man in internationalen Flugzeugen immer gesagt hat zum Duell um die Welt? Was ist der häufigste Satz, der immer, egal wo auf der Welt gesagt wurde, den man einmal pro Flug immer mit fremden Leuten besprechen musste? Wie geht der Satz?
Das ist nicht nur das, dass man den oft sagt. Das ist auch die einzige Überlebensregel. Mein Onkel hat immer gesagt, man muss sich irgendwann eine Rolex kaufen, weil damit kommt man, egal wo man ist auf der Welt, immer nach Hause.
Ja.
Man kann die in Vanuatu kann man seine Rolex verscherbeln und es reicht dann für ein Ticket, um nach Hause zu fliegen.
Ja, genau.
Dafür reicht's nicht. Aber es gibt die zweite.
Aber man muss dazu sagen, dass dein Onkel auch Uhrenhändler ist.
Das ist vielleicht der hat schon auch ein Interesse daran. Ja. Und das zweite, schöne Grüße. Und das zweite ist aber die zweite Überlebensregel, die wir in 17 Jahren Weltreise quasi mitgenommen haben, ist der eine Satz: I take the chicken, please.
Das ist der eine Satz, den muss man sich merken. Wenn man mit Southwest India irgendwo fliegt oder mit Air China, dann sagt man was, Thomas?
I take the chicken, please. Es gibt den größten Fraß, egal wie, auf allen Airlines dieser Welt. Und man potenziell holt man sich was weg. Ja, also der Magen ist verstimmt, man kann nicht mehr drehen, man kann nicht mehr weiterreisen. In irgendeiner chinesischen Garküche am Arsch der Welt ist man immer, fährt man gut mit dem Satz, I take the chicken, weil du solltest von Meeresfrüchten Abstand nehmen. Die Experimente, auch selbst mit einem Steak, das dann so Ultramedium ist, so. Und all das nicht, so ein I take the chicken. Schmeckt immer solide. Schmeckt auch weltweit gleich, wie McDonald's.
Ja, das kann man machen. Das ist für den Tipp, den man so mitgeben kann, dann irgendwann in 12 bis 14 Jahren, wenn Corona vorbei ist. Und man wieder da an so entlegene Stellen fliegt, dann merkt euch das bitte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp von uns.
Wisst ihr, was aber auch der Horror war? Also man hat dann gelebt für diesen Flug, weil man sich da ausruhen konnte. Und wenn man dann einen Sitzpartner hatte neben einem, der nicht einer von euch war oder aus dem Team, sondern so irgendwie so ein aufgedrehter Geschäftsmann, der einem entweder so, weil der selber in sein Heimatland flog, so etwas schon mal über Land und Leute berichten wollte oder berichten wollte, was er nur jetzt erlebt hat, ne?
Mhm.
Horror, da wirst du da so voll gequatscht und da kannst du eben nicht, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, so ein Ja mal so sagen oder dann schon so klimperige Weingläser so zusammenräumen, du bist ja an den Sitz gefesselt.
Ja.
Und da musst du irgendwie versuchen zu sagen, ich schlaf jetzt. Horror.
Ja, das stimmt, das finde ich auch sehr schwierig und wenn die dann auch so anfangen, sich dann so privat zu machen, ne?
Ja.
Man selber möchte das ja auch, aber das ist ja ein großer Unterschied, ob man jetzt von Köln nach Hamburg fliegt. oder ob man jetzt wirklich 10 Stunden unterwegs ist. Die Leute, die richten sich ja richtig so menschlich. Das ist wahrscheinlich so ein fast animalisches Ding, dass man sich dann so ein Nest baut.
Ja.
Und
ich habe auch tausende Visitenkarten von irgendwelchen Asiaten, die Solarzellen herstellen. Und den kriegst du nämlich immer, du sitzt da im Flugzeug, hast dein Chicken gegessen und wirst vollgesappelt. Das scheint auch irgendwie außerhalb Deutschlands noch trendiger zu sein.
Ja, ja, aber vor allem ist es immer so schön, wenn man selber hat man dann den guten Platz neben irgendwie neben Olaf, wo man genau weiß, ja, alles ist okay. Ne, mit Olaf war immer der perfekte Reisepartner. Ja. Nie schlecht gelaunt, immer umgänglich, immer der liebste Mensch der Welt und so auf den Reisen und auch im Flugzeug, wenn man dann so schräg nach hinten guckt und man sieht schon, da setzt sich da so ein Julio da gerade neben Thomas Schmidt und packt schon seine Adiletten aus, weil er sich gleich das gemütlich machen will, ne? Und zieht sich schon mal diese Flughafensocken an und währenddessen sagt er schon, ah, where are you from? Ah, Alemannia. Ja. So, und da weiß es schon alles klar.
Die kommen auch immer mit Sandalen schon ins Flugzeug. Ja. Und keine Strümpfe oder so, natürlich nicht, aber so indische Füße mit Sandalen und die setzen sich immer neben mich. Ja. Immer.
Und dann gucken die am Anfang sofort, bevor das Flugzeug abgehoben ist, gucken die den ersten Film, lachen ganz laut die ganze Zeit über so irgendwas mit The Rock. Ja, die gucken dann irgendwie so eine Scheiße mit The Rock, lachen sich die ganze Zeit tot und wenn man selber so langsam ein bisschen müde wird, dann sind sie fit und wollen quatschen. So richtig fit übrigens bin ich ja heute natürlich auch nicht, weil ich habe ja gestern auch, wir haben jetzt ein paar Shows in einer Reihe, ne, für alle, die das vielleicht nicht wissen, wenn wir diese etwas größeren Shows machen, die jetzt ab dem 8. September dann immer dienstags laufen, Finale 8, dann machen wir das nicht einmal pro Woche, so wie Late Night Berlin, was ja einigermaßen tagesaktuell dann ist, ne, also so ein paar Stunden vorher, sondern wir zeichnen das in einer Rutsche auf, 5 Shows hintereinander. Und dann wird das dann über 5 Wochen verteilt. Das heißt, man hat also diese 5 Wochen im Gepäck, aber in einer Woche hat man das gemacht und so. Das ist ein bisschen anstrengend und nicht so schlimm wie jetzt
richtig arbeiten.
aber es ist auch so ein bisschen anstrengend. Und dann bin ich natürlich auch jetzt dann ins Bett und habe auch nicht so viel geschlafen und musste dann ja vom Flughafen mit meinem Auto bin ich dann hierher gefahren. Und wenn man dann so ein bisschen übermüdet ist, weil man jetzt gerade im Flugzeug noch gepennt hat, und ich dann hier so dann im Auto sitze und hierher fahre, da macht man ja manchmal auch so Dinge, über die man da nicht so nachdenkt. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gemacht habt, manchmal will man nett sein und Leute rüberwinken, ne? Man bleibt stehen an so einer Verkehrsinsel, wo jetzt kein Zebrastreifen ist, man müsste also nicht anhalten, aber manchmal steht da einer, ich denke, ey, da sind so viele Autos, ich wink den jetzt rüber. So, und dann soll der rübergehen. Und die Leute, die das machen, fühlen sich auch sofort verpflichtet, das dann sofort zu machen. Weil das ja nett ist, dass extra einer stehen bleibt und man will dann ja nicht unhöflich sein und sagen, nö, ich will gar nicht rübergehen oder so. Und das Problem ist, was ich bemerkt habe, ist, dass die Leute unvorsichtig dann werden.
Ja, weil die verlassen sich nur auf dich.
Die verlassen sich dann auf mich, weil die in so einer Höflichkeitsstarre sind die dann und gucken nicht mehr, ob auf der Spur neben mir vielleicht ein Auto mit 50 km/h ankommt. Oh, ja. Das heißt, es ist mir schon ganz oft passiert, dass ich natürlich nicht gucke, was ist um mich herum, sondern ich denke einfach, ja, geh halt, ich bleib stehen. Und die Leute laufen los, als hätte ich denen praktisch jetzt die Straße abgesperrt. Und es ist immer kurz vor einem Unfall. Und ich denke, das muss ich mal hier sagen. Winkt nicht einfach Leute rüber, weil da schalten sich dann kurz alle Sachen ab und man hat das Gefühl, das ist wie eine grüne Ampel und die gehen einfach los. Und ich glaube, ganz viele Unfälle passieren so.
Ja. Ja, wobei die Regel müsste doch eher sein, die wir jetzt hier definieren können.
Jeder guckt selber.
Nee, der Winker, der Rüberwinker übernimmt nur die Verantwortung für sein Fahrzeug.
Ja,
er
klar,
gibt mit der Winkgeste zu verstehen, dass er stehen bleibt. Aber der Gesamtverkehr ist trotzdem weiter abzuchecken.
Vor Gericht mag das dann am Ende die Argumentation sein. Ist ja okay, ich will aber gar nicht, dass einer plattgefahren wird. Ja, ich möchte jetzt irgendwie darauf hinweisen, auf diesen Umstand, weil das ist eine psychologische Sache. Das hat was mit Erziehung zu tun und mit so einer Höflichkeit im öffentlichen Raum. Weil ich bin auch anfällig für sowas. Wenn ich sehe, da irgendein Typ, den ich nicht kenne, der hält mit seinem Auto extra an, damit ich rüberlaufen kann, dann möchte ich den jetzt nicht noch warten lassen.
Ja.
So, und dann laufe ich sofort los.
Aber ist es nicht interessant, dass du sagst, so, du möchtest nicht, dass jemand überfahren wird, das gehört für dich zur Höflichkeit dazu, jemanden auch da durchzuwinken.
Ja.
Du sorgst dich um ihn auf seinem Weg.
Was kommt jetzt für eine Gemeinheit?
Er hier Lund, denkt nur, wie er, falls da jemand überfahren wird, da gerichtlich nicht belangt werden kann.
Ja, ja, das ist aber typisch.
Das lässt auch so tief klicken schon wieder.
Das ist typisch, ja.
Du bist
ein richtiger Winkeladvokat,
ne? Ja.
Du hast ja Jura so ein bisschen so probiert zu studieren, oder wie sagt man?
Ja.
Ja, Also irgendwie so war es da mal.
Anstudiert. Also angespielt.
Also ein Praktikum innerhalb einer Universität.
Geprobt.
Ja. Jurapraktikum.
Ja, genau. Ja.
Und,
aber im Alltag, ne, doppelter Doktortitel, so hat man es. So den Eindruck. Ja. Weil er weiß zu jedem, weiß er den Paragraphen.
Ja, aber sag mal, kann das nicht, wenn man sich für Jura interessiert, kann doch nicht das Ziel sein, die Lücken des Systems auszunutzen. Sondern dann ist man doch Fan von Recht und Gesetz, oder? Law and Order ist doch, müssen doch deine zwei besten Freunde sein.
Nee, eigentlich Leute, die Jura studieren, lieben es, sich so aus Sachen rauszumanövrieren. In den Graubereichen des Gesetzes.
Wo hast du das schon mal getan und was kannst du hier berichten davon?
Ja, das ist die richtige Frage. Also, ich muss das im Grunde, kann ich es nur so erzählen, wie es ja auch tatsächlich vorgefallen ist. Und da hat der Unrechtsstaat Deutschland mir übel mitgespielt. Und Gott sei Dank hat vor Gericht sich irgendwann ergeben, dass doch Bürger Jakob Lund recht hatte. Also, ich war mit meinem Auto unterwegs, wurde angehalten von zwei Polizisten in Zivil. Und die haben mir dann fälschlicherweise unterstellt, dass ich mit meinem Handy telefoniert habe, was ja bekanntermaßen nicht erlaubt ist.
Deswegen würdest du das nicht machen.
Und deswegen liegt mir nichts ferner, als mit dem Handy zu telefonieren, ohne eine Freisprecheinrichtung zu verwenden. Und als die Polizisten mich angehalten haben, habe ich das einzig Richtige gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte hier keine Stellung beziehen. Und da haben sie gesagt, ja, aber zeigen Sie doch mal das Handy. Ich habe gesagt, ich möchte hier keine Stellung beziehen.
So
ja, aber was, Sie haben doch hier gerade mit dem Handy telefoniert gesagt, ich werde mich dazu später schriftlich äußern.
Oh, dann gesagt, wie alles so ein Automat.
Und da habe ich gesagt, alles Liebe, alles Gute, bin weggefahren. Und jetzt war es natürlich so, dass wir in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat, Gott sei Dank. Und dass unbescholtene Bürger wie ich, dass die natürlich das Recht haben, sich vor jedem ordentlichen Gericht gegen einen Bescheid, der 117 Euro gekostet hätte, vorzugehen. Und da ist es auch richtig, dass Richter und Staatsanwälte sich Zeit nehmen für so einen Fall, dass es eine ordentliche Zeugenbefragung gibt und dass ich dazu aussagen kann. Und so habe ich beschlossen, mich selber vor Gericht zu vertreten.
Du bist da hingefahren.
Ich bin zum Gerichts. Ich habe erstmal ich es zum Gerichtsprozess kommen lassen.
Nochmal, er hat gerade im Nebensatz gesagt, er hat sich selber vertreten.
Habe mich selber vertreten.
Juristisch.
Und ich habe beschlossen, dass ich diesen Fall ganz alleine durchstehe.
Das sind immer
weil ich ja rechtlich auf der richtigen Seite bin. Denn was war geschehen? Und da muss ich sagen, Leute, zu Recht kann man da auch ein bisschen kritischer gucken, weil ich habe ja immerhin ein großes Missverständnis entstehen lassen. Ein Missverständnis, was so vom Gesetz eben nicht ganz abgedeckt ist. Das war passiert. Und da kann ich auch die lieben Polizisten verstehen, dass sie da gewissermaßen ja so ein bisschen da verwirrt waren auch.
Was war ist denn so in der Wahrheit, in echt
ja, genau,
passiert?
Fragst du recht. Im deutschen Recht gilt ja ein Grundsatz. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt also, wenn genug Zweifel da ist, muss man natürlich immer für den Angeklagten entscheiden.
Hast du deine Anfangsrede begonnen mit, wie schon Platon sagte?
Nein. Ich habe dem Richter einfach als Mensch und Bürger Jakob Lund erzählt, was vorgefallen war. Nämlich saß ich im Auto und ich hatte ein schwarzes Diktiergerät und das sah witzigerweise so aus wie ein iPhone. Witzigerweise. Und es ist aber so, dass man im Auto eigentlich gar nichts darf, was mit dem Handy zu tun hat. Man darf es nicht mal aufnehmen, aber man darf ein Diktiergerät besprechen im Auto. Und witzigerweise sieht meins so aus wie mein Handy. Und witzigerweise bin ich ja beruflich auf Ideen angewiesen und habe in diesem Moment, als die Polizisten in mein Auto geschaut haben, mein schwarzes Diktiergerät besprochen mit neuen frischen Witzen. Und da ist wohl offenbar ein Missverständnis.
Das Diktiergerät war auch frisch.
Herr Willumite,
ich muss noch kurz zu Ende. Da ist es zu dem folgenschweren Missverständnis aus Sicht der Beamten gekommen, weil die natürlich auch in der Befragung gar nicht mehr richtig ausschließen konnten, dass es ein Diktiergerät gibt, was so aussieht wie ein iPhone.
Herr Markus Krebs, darf ich kurz zwischenfragen? Als Sie Ihre frischen Witze eingesprochen hatten. Nein, auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, weil der Richter, der ja nun Jura zu Ende studiert hat, ne? Und nicht nur Anwalt, sondern sogar
ganz toller Mann.
Richter wurde, ja.
Beeindruckender Mann, der da vor mir saß. Ganz beeindruckender Herr.
Und man kann sich jetzt vorstellen, das Ganze, du hast das jetzt ja in einer Breite erzählt, also da muss man ja normalerweise ein Buch von Schirach lesen.
Das war der Start gegen Jakob Lund.
Ja, bis man das so in diesen Details hier mal David so aufgeblättert bekommt. Ja, so, wie sehr auf einer Skala von 1 bis Fuck you hat er dich gehasst?
Der Richter hat gesagt, passen Sie mal auf, Herr Lund. Das, was ich hier gerade sehe, ist eine bodenlose Unverschämtheit. Sie klauen uns hier allen Zeit. Und dabei haben die Leute, da waren leider noch Leute im Publikum,
Deine Fans?
Nein, das war richtig peinlich. Die haben nämlich gelacht, als ich das versucht habe, natürlich sehr, sehr ernst vorzutragen, was natürlich geschehen war. Und weil man darf natürlich nicht grinsen dabei, das wäre ein großer Fehler gewesen. Und er hat eigentlich nur gesagt, wir lassen das jetzt auf sich beruhen, ich will sie nie wiedersehen. Und dann habe ich gesagt, kann ich verstehen, Herr Richter, wünsche Ihnen alles Gute.
Ja. Alles Gute, alles Liebe, Ihr Jakob Lund.
Ja. Ja.
Wo nimmst du die Nerven her, da zum Gericht zu fahren? Du hast ja einen halben Tag
das ist so, wenn einem Unrecht getan wird, dann muss man sich verteidigen.
Du bist wieder ausgerastet.
Ja, sorry. Ja. Aber ich bin einfach jemand, ich bin wie Aaron Brockovich. Wenn da jemand was ins Trinkwasser kippt, dann werde ich einfach stinksauer, ja. Muss ich mich verteidigen.
Ja, aber ganz ehrlich, Aaron Brockovich macht das ohne Geld für andere Leute.
Ja, das
nicht
ist ja,
wegen 117 Euro für sich selber und dann noch der Staat, der praktisch noch die ganzen Kosten trägt für diese Scheiße da. Glaubst du da, in dem Moment, wo ihr dann da sitzt, ja, dann wird in dem Gerichtssaal auch das Licht angemacht, da wird auch Strom verbraucht.
Ja.
Ja. Für diese Kacke. Also das muss ich wirklich sagen, ich finde das witzig, wenn du das so erzählst, aber ich finde das richtig irre, dass das
wenn
im echten Leben stattgefunden
Wenn ihr das nächste Mal
hat.
Zu Unrecht vom Richter gezogen werdet,
könnt
ihr
verteidigen?
Auf meine Unterstützung nicht sehen.
Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich habe zwar keinen Anwalt, aber ich habe Jakob
bin pleite.
Lund. Aber ich habe Jakob Lund. Könntest du mich einfach, auch ohne dass du jetzt tatsächlich ja Anwalt bist, könntest du mich vor Gericht vertreten?
Better call Lund.
Ja, würde das gehen?
Ich glaube nicht. Nee. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo das ausgeschlossen ist.
Ich finde es so krass, dass du so ein Pech hattest, dass du da in dein Diktiergerät Witze reinsprichst. Mhm. Ne? Und ausgerechnet, dann fährst du an der Polizei vorbei und die denken, es wäre ein iPhone.
Ja, ja.
Also du armer Teufel, du.
Ja.
Ich bin mal von der Polizei angehalten worden und wisst ihr auch warum?
Ja.
Ich habe...
Wollt ein Autogramm?
Nee, ja, das ist mir auch schon mal
passiert, ne?
Ja, die haben den Halteabfrage
Fanboys,
gemacht.
Waren das Fanboys?
Du Fanboy, fährst mir hinterher. Aber es war tatsächlich mal so, dass ich so rausgewunken wurde und dann kam Polizist und haben gesagt, wir haben eine Halteabfrage gemacht und wussten, dass sie da drin sitzen.
Oh.
Und dann hat ein Polizist hat dann ein Foto gemacht und der andere hat sich die ganze Zeit entschuldigt für seinen Kollegen. Und ich habe dann irgendwie, also ich hatte es nicht eilig so, aber fand ich schon erstaunlich, ne, dass ich dann da so aussteigen muss und so, also dass er nicht mit gezogener Waffe nach dem Foto gefragt hat.
Weil normalerweise sollen Polizisten ja den Willen des Staates exekutieren, nicht ihren eigenen. Ne?
Vielleicht will
ja
die Bundesrepublik Deutschland auch mal ein Foto mit mir machen. Aber nee, ich wurde mal angehalten und das zum Thema Müdigkeit am Morgen, was einem da alles so passieren kann. Ne? Ich bin irgendwann mal losgefahren zu meiner Ausbildungsstätte, damals als Friseur, und ich hatte damals einen Motorroller. Habe ich schon mal vielleicht erzählt, aus der Michael Schumacher Kollektion. Da stand überall Michael Schumacher drauf. Auf dem ganzen Ding.
War
ja,
der rot auch?
Der war rot.
Dann so weißer Schrift, ich kenne die Rolle.
Das war ein Sim Red Devil aus der Michael Schumacher Kollektion.
Weil der die selber immer gefahren ist. Hat er gesagt, die muss ich rausgeben.
Nehme ich mal an. Ja. Ich glaube nicht, dass da damals einfach nur ein Lizenzgeschäft gemacht wurde, dass überall, wo man den Namen drauf geschrieben hat, er ein paar Mark kassiert
hat. Vor dem Rennen hat er überlegt,
kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall bin ich mit dem Ding losgefahren und dann hielt mich die Polizei an und die sagten, ja, wir müssen Sie kurz anhalten. Und dann sage ich, ja, was ist denn los? Was ist passiert? Ja, können Sie sich nicht vorstellen, warum wir Sie angehalten haben? Ich gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Sie haben keinen Helm auf. Da bin ich, müde wie ich war,
ach du Scheiße,
ohne Helm einfach losgefahren.
Nicht in Italien.
Wie müde kann ein Mensch sein? Wie müde kann ein Mensch sein? Ich bin einfach ohne Helm losgefahren, bin mitten auf der Straße wie ein Verrückter. Ich war froh, dass ich eine Hose anhatte.
Aber da habe ich auch eine Frage.
Aber haben die dich davonkommen lassen?
Nee.
Nee,
in Oldenburg, das ist ja ein Kapitalverbrechen. Die sind ja froh, wenn da irgendeiner mal aus der Reihe tanzt, damit da mal was zu tun ist. Was meinst du, was in Oldenburg alles geahndet wird? Das ist wie in Singapur. Wenn du da auf die Straße spuckst, kostet 500 Mark.
Was ist das für eine Berufskrankheit bei allen Polizisten des Landes, dass sie, wenn die einen anhalten, nicht einfach sagen, so hören Sie mal zu, Sie sind jetzt 20 drüber, ne? Also wir müssen Sie...
Kann ich dir mal anfangen?
Sondern dass sie immer sagen... was denken Sie denn, warum wir Sie angehalten
haben? Die wollen, dass man praktisch zugibt, dass man Scheiße gebaut hat,
anders.
Damit das dann am Protokoll steht, oder?
Nee, ist schlimmer. Wenn die sagt, sie wissen, warum wir Sie angehalten haben und du sagst dann, ja, ich bin zu schnell gefahren, hier ist ja nur 30, dann ist das vorsätzlich und das wird schwerer bestraft, als wenn du aus Versehen das gemacht und dir das nicht mal klar war.
Ist das eine Hilfestellung von Polizisten?
Nein, das ist keine Hilfestellung, die wollen dich reinreiten.
Eine Falle.
Ach so, ja, ich
Schmidt,
bin müde.
Wach auf.
Andersrum.
Wach auf! Schmidt, du musst endlich aufwachen.
Also, weil, was darf ich nicht sagen? Ich sage immer nur, ich möchte,
möchte mich dazu nicht äußern.
Du sagst, ich heiße Thomas Schmidt, ich sage nichts.
Nein, was werfen Sie mir vor? Möchte mich nicht äußern.
Okay.
Alles Liebe, alles Gute.
Apropos, wir haben jetzt so lustig gemacht, ne? Wir haben ganz viele Witze gemacht über juristische Fälle und so kleine Bagatellen in unserem Alltag. Es gibt aber auch die schweren Kaliber. Und so ein schweres Kaliber, was vielleicht unsere aller Karrieren zerstören kann,
oh, nee.
Ist auf meinem Schreibtisch gelandet.
Oh nein. Was ist?
Also keine Petitesse?
Keine. Ja.
Wir haben gar keine
richtige Musik dafür, aber es ist wirklich, jetzt mal den Spaß beiseite. Mhm. Ja, jetzt wirklich Spaß beiseite. Ich brauche A, juristische Beratung von dir. Das kann immer helfen in solchen Fällen.
Das ist sogar verboten, dass ich sowas mache, weil ich ja gar kein Jurist bin.
Ja, vielleicht ein Vorbereitungsgespräch.
Ja, so.
So,
unter Freunden.
Ne? Bevor wir zu Anwälten gehen. Und ich finde, wir sollten uns dahingehend auch alles, vielleicht spielt das auch eine Rolle, wenn wir über dein Lebenswerk sprechen, Klaas.
Klaas, willst du auch bei mir in die Kanzlei kommen?
Nee, danke, aber was habe ich jetzt damit zu tun? Was habe ich jetzt schon gehört? Landet auf deinem Schreibtisch, wenn es um mich geht? Ich bin doch volljährig, warum landet das nicht auf meinem Schreibtisch? Bist du meine Mutter? Was ist los?
Ich wünschte, sowas würde nicht auf meinem Schreibtisch landen. Wir haben wieder mal ein Fehlverhalten immensen Ausmaßes pass auf, ich lese einfach vor. Ja. Eine Mail vom Landeskriminalamt.
Oh. Was?
Ja.
LKA?
Ja, LKA. Sehr geehrte Damen und Herren, unter dem Aktenzeichen wird an hiesiger Dienststelle ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gemäß Paragraf 223, 224 Strafgesetzbuch.
Ich habe niemanden gefährlich körperverletzt.
Zum Nachteil des Herrn Glashäufer Umlauf geführt.
Also andersrum.
Du bist das Opfer.
In der Ausstrahlung von Joko und Klaas gegen ProSieben vom 26.05.2020 wurde Herrn Häufer Umlauf was angetan?
Was? Ja gut, das ist mein Job. Aber was jetzt? Ich wurde gefährlich körperverletzt und hab's nicht gemerkt?
Ja,
was für ein krasser Typ bin wohl ich?
Wurde Herrn Häufer Umlauf Salzsäure auf seine Hand getröpfelt?
Richtig, das stimmt.
Also halt, was?
Das hat Moment, gemacht.
Stopp! Klaas. Jetzt können wenige Worte darüber entscheiden.
Obacht, ne?
Ob deine lieben Freunde von der Florida TV.
Habt ihr doch gemacht?
Moment! Oder dein lieber Freund Steven Gätchen oder dein lieber Freund Joko hier im Kittchen landen. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du dich jetzt absolut im Rahmen des Gesetzes verhältst.
Ja.
Denn wir alle gehen in Knast.
Ja.
Wenn das hier eine gefährliche Körperverletzung war.
Das ist die Anklage.
Ja, das weiß ich doch.
Hey, Moment mal! Aber du weißt ja, Klaas, dass du in diese Körperverletzung eingewilligt hast. Wie zum Beispiel auch beim Arzt.
Ja.
Wenn der Arzt dir in deinen Arm schneidet, weil da was raus muss, dann ist das auch erstmal per Gesetz eine Körperverletzung.
Dann musst du doch gar nichts raus aus meiner Hand.
Dann ist das auch erstmal eine Körperverletzung. Wenn man aber einwilligt zum ärztlichen Eingriff, dann ist das vom Gesetz in Ordnung. Einwilligung und die Körperverletzung.
Ganz ehrlich, du hast
Paragraf
gesagt,
228 Strafgesetzbuch. Und ich glaube, Klaas, dass du da sehr massiv eingewilligt hast.
Also ich möchte jetzt mal auch mal was sagen. Du hast gesagt, ich soll mich im Rahmen des Gesetzes verhalten. Und ganz ehrlich, ich habe hier keinen Grund zu lügen. Ich werde hier gequält.
Moment,
das müssen wir piepen.
Nein. Also, wir müssen.
Ich bin nicht bereit, für den da in den Knast zu gehen. Das sage ich dir ganz offen. Dann gehe ich hier, dann verlasse ich den Podcast. Ich gehe nicht für den da in
den
Knast.
Natürlich verlässt du den Podcast. Meinst du, die Baute
ich bin
da,
einer,
meinst
der
du,
ist nach einer Minute im Knast tot. Und das wisst ihr. Da gibt es schlechtes
das
Essen.
Stimmt,
da gibt es keinen Kaffee.
I take the chicken, please.
Da bin ich seelisch tot nach einer Sekunde, körperlich nach einer Minute.
Du lass musst nicht extra jetzt, sagen, Moment, dass du den Podcast Moment. Verletzt. Die holen dich hier ab und dann gibt es kein Internet mehr.
Jetzt lass uns das mal aufrollen wie bei Zeitverbrechen. Du bist völlig von Sinnen, Jakob.
Ich bin auf der Anklagebank,
ja,
Schmetti!
Jetzt mal Ruhe. Du musst jetzt erstmal die Zuschauer abholen. Wir haben bei Joko und Klaas gegen ProSieben haben wir ein Aushalten gespielt.
Ja, so war's.
Und da gab es eine Apparatur, in der jemand, nämlich in dem Fall Klaas, seine Hand in diese Apparatur halten musste und dann ist ihm langsam Salzsäure
raufgetröpfelt.
Auf die Hand getröpfelt, während Joko irgendeinen Blödsinn machen musste.
Ja, das war eingewilligt.
Darf ich auch zwischendurch?
Und es war ganz sicher, dass Steven Gätchen, und so habe ich es in Erinnerung, gefragt hat, Klaas, bist du dir der Risiken bewusst, was es bedeutet, Salzsäure auf die Hand tröpfeln zu lassen? Und willigst du dem ein für das Amüsement des Zuschauers?
Und Klaas, so einwillig.
Ja.
Also, ich will das auch,
wenn
Leute,
das, wenn
mit
das,
Schwung.
Wenn das so gewesen wäre, dann kann man das ja sich im Fernsehen angucken. Ich persönlich erinnere mich nicht daran, da eingewilligt zu haben.
Das schneidet man doch raus wegen der Show. Denn du hast da gesagt, ich willige ein und da haben wir das rausgeschnitten, damit es ein bisschen...
Also ganz ehrlich, was muss ich denn noch alles ertragen hier? Ich werde hier gefoltert von euch. So, und dann soll ich das noch witzig finden. Ganz ehrlich, da gibt's also momentan hier am Berliner...
Gefoltert, hast du das gehört?
Da gibt's hier am Berliner Landesgericht, gibt es momentan Prozesse, da geht's um weniger. Ja, und ich soll jetzt hier für euch lügen, damit ihr wieder gut aus der Nummer rauskommt. Was wollt ihr noch, eine Generalvollmacht? Ja, komm. Nehmt doch alles, was ich hab. Ihr bespritzt mich mit Salzsäure und ich soll das noch witzig
Klaas,
finden.
Klaas, pass auf, wir machen's so, Schmidt. Ich hab eine Idee. Vertrau mir blind. Klaas, ich verstehe, was du möchtest und du möchtest hier natürlich nicht lügen und du möchtest hier ein ehrlicher, aufrichtiger Typ sein. Deswegen würde ich dich jetzt bitten, auch in einer absoluten Ruhe, wir sind ganz still, sagst du nochmal den Satz, ich habe nicht eingewilligt in die Körperverletzung, gemäß § 228. Sag das doch einfach nochmal, dass die Leute das wirklich auch wissen. Bitteschön.
Bitte.
Ich habe nicht eingewilligt in die Körperverletzung.
Gemäß § 228.
Gemäß 228, jetzt schneidet ihr Wichser.
Jetzt hat es ja jeder gehört. Vielen Dank, Klaas, dass du das nochmal so in aller Offenheit hier gesagt hast. Da bin ich dir sehr dankbar.
Ich bin froh, dass ihr mich nicht...
Bist ein gerader Typ.
Ich find gut, dass ihr mich nicht in so eine Ecke drängt hier.
Ja.
Finde ich super. Sagen wir mal, ich habe hier noch ein Gegenwartsphänomen, das ich mit euch besprechen möchte. ne? Lars, ja. Ijoma. Und ich möchte, dass das kein Gegenwartsphänomen mehr ist. Ich habe das Gefühl, ich möchte eine weitere Formel unserer Zeit, so die unsere Gesellschaft offenbar irgendwie so eine Grußformel, möchte ich jetzt verbieten.
Also willst du wieder was verbieten? Was
ja,
aus dem Sprachgebrauch streichen?
Ja, weil ich das nicht mehr hören kann. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Es hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass viele Leute, die dann so, die wollen einem fröhlich klar Hallo sagen, ne? Die wollen einem so fröhlich Hallo sagen und auch sagen, sie sind so unkomplizierte Kumpeltypen und so. Und es ist irgendwie so ein bisschen modern, ist auch so ein bisschen großstädtisch. Und das machen mittlerweile alle und das hat gar nichts damit zu tun, dass das irgendwie so ein bisschen eine Leihgabe einer anderen Sprache ist. Sondern es gibt so viele Leute, die sagen immer so, Hello! Kennt ihr das?
Ja.
Wenn so Leute sagen, Hello! Na, oh, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Hello! Und dann wird sich so ein Küsschen links, Küsschen rechts gegeben.
Hast du uns nicht genau so begrüßt heute Morgen?
Nee, überhaupt nicht, auf keinen Fall.
Als wir hier mitten in der Nacht zu Studio Bummens gefahren sind?
Nee, aber dass man so sagt, hello!
Ich sag auch manchmal hello.
Das ist so ein Ding. Woher kommt das, dass alle Leute sagen, hello?
Ich wette, es kommt aus
Na,
Köln.
Na, wie geht's euch? Hello!
Alt, so ein Quatsch kommt immer aus Köln. Ich schwör's euch, genau wie ihr Lieben. Als Grußformel für alles.
Oh, das kann ich auch nicht
Ihr
haben.
Lieben. Das ist so ein Aufnahmeleiter-Krankheit.
Hello!
Das ist so eine Bürosache, dass man so, ihr Lieben, hello.
Ihr Lieben, würden dir bitte den Kaffee weg... Wenn, also es ist immer in Kombination mit einer...
Geschirrspüler ausräumen.
Zum Beispiel.
Ja, ihr Lieben.
Oder die Anklage, dass man seine Essensreste wegmachen muss oder so. Ja. Ihr Lieben, es wäre sehr nett, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass so.
Und du willst jetzt nicht mehr durch Hello begrüßen.
Hello! So wird das auch oft gesagt. Hello! Na, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Hello! Oh, ich hasse das.
Wie willst du denn gern begrüßt werden?
Hallo. Oder guten Tag. Oder sehr geehrter Herr Häufer Umlauf. Gumu. Gumo, sehr geehrter Herr Häufer Umlauf. So kann ich morgens begrüßt werden. Aber hello, na warst du in der Sonne? Ich kann das nicht ab. Das ist wirklich, das sind wie so Leute, die eigentlich beim Radio moderieren. Aber in echt. Die haben so dieselbe druckvolle, gute Laune, die mir da entgegenknallt, wie so Radiotypen, die mir auch auf den Nerv gehen. Und dieses hello, das nimmt immer perversere, also Ausmaße an.
Liebes Landeskriminalamt, Sie merken, dass dem Mann längst mal Salzsäure auf die Hand geträufelt wird.
Ja, das wollte ich nur mal so sagen.
Es fällt mir nicht leicht, das zuzugeben, aber ich war bei der Maniküre und Pediküre. Aber ich muss es zugeben.
Manipedi?
Ich habe eine Manipedi hinter mir. Ich muss es zugeben.
Du Jakob, das hatte ich auf meiner Liste hier. Ich wäre zu dem Thema noch gekommen, da mit deiner Pediküre und Maniküre.
Ja, aber
hast du das mitgekriegt?
Das habe ich mitgekriegt.
Ja.
Wir wollten, ich dachte, ich tue Jakob mal so einen Gefallen. Und der geht ja, wenn wir in München sind und da aufzeichnen, jeden Morgen geht der dann Kaffee trinken, weil er sich dann fühlt wie in Italien. Da hat er so einen Kaffee, dann trinkt er seinen Cappuccino und dann sagt er, ist ja ein glücklicher Mensch. So, das und dann dachte ich, da gehst du mal mit und er hat, komm, Jakob, am Mittwoch gehe ich mit dir mal Kaffee trinken. Da stehe ich morgens früher auf und dann gehe ich mit dir Kaffee,
Kaffee trinken.
Trinken.
Wie ist das dann?
8:30, 9:00.
Ja, okay. Ja.
Mhm. Gehe ich in die Bar Centrale.
In die Bar Centrale, da ist es wie ja, in der Toskana und ja, so. Ja. Aber da bin ich da mit, wollte ich da mitgehen und dann meint er so, ja, nee, hab ich, also morgen ist schlecht, morgen habe ich da keine Zeit, keine Zeit. Und dann, Jakob, was ist denn, du lebst dafür, für dein Cappuccino in der ja, Bar Centrale. Ja. Und dann hat er die Katze aus dem Sack gelassen, dass er da...
Maniküre, Pediküre.
Und hast du dir, was hast du French Nails jetzt an den Füßen?
Nein, ich habe das war so männeriger. Weißt du, es ist ja, schlaue Marketing-Leute haben ja irgendwann erfunden.
Gentleman's, Gentleman's Pediküre.
Genau, da kriegst du erst so einen Nagel im Fuß gerammt, eine gescheuert und musst einen Whisky trinken. So, es gibt ja so auch Barbershops, wo so männerige Männeratmosphäre.
Ja, so ein Engländer mit so einem karierten Anzug, der ja, genau, das dann so, ja, so ganz das, cool macht.
Genau, mit dem muss man auch die ganze Englisch sprechen, also ganz schwierig alles und so.
Das habt ihr alles ja, gemacht und dann nein, hat er deine Füße gefeilt. Ja?
Nein, das war eine Dame, die das gemacht hat, die Hände und die Füße gemacht hat, damit die einfach ordentlich aussehen. Und das Problem war, deswegen bringe ich das Thema auch nur auf, es gibt Berufe, da ist es von essentieller Wichtigkeit, dass der Berufsausübende Smalltalk beherrscht. Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann ist das wirklich ein Problem. Weil das Ganze hat knapp eine Stunde gedauert und ich habe immer wieder Smalltalk-Angebote gemacht.
Zum Beispiel?
Na, ich habe dann zum Beispiel gesagt, ach Mensch, das ist ja hier eine tolle Lage direkt am Viktualienmarkt. Da ist auch bestimmt, da kommen auch viele dann so Laufkunden, nehme ich an.
Ja, ja. Bei der Pediküre kommen viele Laufkunden.
Dann sagt sie, ja. Dann sage ich, ja, und wie seid ihr so durch Corona gekommen? Wie lange hattet ihr zu? 2 Monate. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja auch spannend, dass man schneidet sich immer so selber die Nägel und man weiß gar nicht, wie man das so richtig macht. Wie hast du dir denn da so das Wissen angeeignet? Ja, das muss man ja wissen, sonst kann man ja nicht arbeiten.
Jakob, die Frau hatte deine Füße in der Hand. Ne?
Ja, da ist sie ja gewohnt.
Aber die ist doch nicht gewohnt, deine Füße in der Hand zu haben.
Nein, aber
normale Füße kennt die.
Ich habe normale Füße, weil ich ja zu sowas hingehe. Und da will ich nur sagen, es gibt Berufe, da ist das wichtig, dass man das macht. Und ich bin schon ein sehr guter Smalltalker. Ich mache Angebote. Und ich erwarte einfach, damit die Awkwardness, die Creepiness der Situation, dass ein fremder Mensch meine Fußnägel macht, dass das genommen wird durch einen guten Smalltalk.
Und du glaubst, dass du durch ein bisschen Scheiße reden, diese Situation überdecken kannst.
Ja, natürlich.
Das ist doch Quatsch. Die wird doch nur noch verrückter, indem man so tut, als wäre das ganz normal. Also ganz ehrlich, dann lieber aushalten, dass das jetzt mal kurz nicht normal ist, als jetzt noch so noch verrückter Nein. so zu tun, als wäre das hier ganz normal.
Das ist die Grundregel.
Ihr habt einen Vertrag abgeschlossen.
Ja.
Sie hobelt dir die Füße und du hältst dafür dein Maul.
Nix
und
da.
Du hast dir mit dem Vertrag da widersprochen. Ne?
Nix da. Wenn man zum Friseur geht, Klaas, und das ist ja dein Home-Turf,
ja.
Das ist auch eine weirde
das ist ja was
Situation.
Ganz anderes.
Das ist auch eine, da sind schuppige Kopfhaut, Ach. Fettige Haare und da will da man, dass der Friseur, die
Füße
Friseurin
ist eine ganz andere Geschichte.
Eine Atmosphäre herstellt, wo man sich damit wohlfühlt,
Na,
dass
ja
das
richtig.
Jemand macht.
Ja, verstehe ich. Bei Haaren ist das ja auch in Ordnung. Haare trägt man auf dem Kopf, die sieht man bei jedem und so. Füße sind ja nicht ohne Grund eingepackt in Socken und Schuhe. Ja, die sind jetzt nicht so wunderschön, dass man die jetzt so ins Schaufenster stellt, seiner eigenen Person.
Ihr säumt das Pferd von der falschen Seite. Eure Füße, die sind verwarzt und verwahrlost.
Das stimmt
wie vom
nicht.
Neandertaler. Und meine Füße, um die wird sich gekümmert und die sind schön aus.
Nee, du brauchst ja auch schöne Füße, wenn du mal wieder vor Gericht auftauchst. Ja. Um den Richter zu beeindrucken. Hast
Barfuß
du deine Sandalen an, ne?
Ich will einfach erwarten, dass Leute, die in Smalltalk-Berufen arbeiten, dass sie das auch beherrschen.
Ja, das
ist
verstehe
aber
ich schon.
Wichtig.
Aber trotzdem.
Du sagst auch nicht beim Friseur, Mensch, die Heidi Klum hat jetzt einen jüngeren Lover oder so, ne? Und die hat jetzt den Tom, der ist ja auch jünger als die. Das ist immer so ein typisches Friseur-Gala-Thema. Die ist älter, die ist jünger. Und dann will man, dass der Friseur sagt, ja, es ist ja auch wieder, die neuesten Bilder habe ich schon gesehen. Und wenn dann jemand nur sagt, ja. Ist das schlimm? Das ist schlimm.
Es ist ehrlich. Es ist einfach ehrlich. So. Ich finde, du bist so kaputt, dass du diese Ehrlichkeit nicht mehr zu schätzen weißt. Für dich muss alles Show sein.
Dein Gelaber da, also ganz ehrlich, ich war früher, wenn ich, also ich weiß ja nun, wie es ist. Ich sitze ja auf der anderen Seite des Tisches, habe lange genug da gesessen, ja. Und ich weiß ja, wie dann so Leute, die im Prinzip nur labern wollen, da vorbeikommen. Da gibt's gar nicht
Ich will doch
schneiden.
Gar nicht labern.
Doch.
Ich will, dass die Situation weniger unangenehm ist. Auch zum Beispiel im Barbershop, ne? Da interessiere ich mich dann da so rein, damit einfach nur ein Gespräch am Laufen
Aber
ist.
Aber es hat gar niemand nach dem Gespräch
Aber
gefragt.
Aber ganz ehrlich, was können die Leute für deine Unsicherheit? Sie hat offenbar diese Unsicherheit nicht. Und sie muss jetzt nicht durch irgendwelchen Krimskrams reden, muss sie jetzt gar nicht so tun, als sei sie unsicher. Sie ist offenbar sehr sicher.
Hätte ich dabei einfach eine Netflix-Serie gucken können?
Ja.
Klar.
Ist nicht unhöflich?
Nee. Nein.
Kannst vorher fragen und die wird dir, so wie ich sie jetzt einschätze nach deiner Beschreibung, eine ehrliche Antwort darauf geben, ob das okay ist oder nicht.
Ist es für sie okay, wenn ich hier diese, ich gucke noch meine Serie weiter, die spannend ist. Oh, sag, dritte Staffel, super, zweite war nicht
nein,
so.
Ich möchte,
so,
dass sie nein. sehr konzentriert dabei zusehen und mich voll labern, während ich dir die Füße hobel. Das wird ja nicht passieren.
Also ihr versteht das nicht.
Nee, ich verstehe es nicht. Ich weiß schon, was du meinst, aber...
Das
aber,
ist wie an der Rezeption. Du kommst an die Rezeption, dann möchte ich, dass sie sagen, und hatten sie eine schöne Anreise, dann sagt man so ein bisschen, ja, hier, dies, das.
Das ist doch was ganz anderes. Du hast deine, ich sag's nochmal, du hast vielleicht auch eine verschobene Wahrnehmung darüber, wie deine Füße aussehen. Aber diese Füße, die tragen dich, Jakob, seit mehreren Jahrzehnten durch die Gegend.
Ja.
Man kann gar nicht, und ich werf dir auch nicht vor, dass deine Füße so aussehen, wie sie aussehen.
Die sind ganz normal. Ich mache ein Foto von meinen Füßen und das als Begleitmaterial, damit die Leute mal sehen, wovon wir reden.
Ja, ich rufe bei Instagram an. Ich rufe da an und lass dich sperren.
Die sperren dich. Und zwar völlig zurecht. Und ich finde auch, also ich, guck mal, ich habe Zivildienst gemacht und ich habe da alles habe ich da erledigt. Wirklich.
Reicht es.
Es gibt keine...
Mir reicht es.
Ey, lass es einfach.
Ich zeig dir euch jetzt.
Nein.
Die sind frisch gemacht. Die sind frisch gemacht, Klaas.
Du bist völlig
und du
übermüdet.
Erkennst das jetzt an mir. Reicht es. Ich brauche deine Anerkennung auf meine Füße. Hier! Schmidi, guck!
Oh Gott, ist das
ekelhaft. Guck mal.
Nimm die Füße vom Tisch. Ich schwör's. Ich werf ein Glas nach dir gleich.
Das ist der große Onkel.
Ich werf gleich mit diesem Glas nach dir.
Das ist der große Onkel.
Ich fühle mich wie Knossi, als er die Scheiße geschickt gekriegt hat.
Aber wirklich, du bist völlig übermüdet. Du wirst dich richtig schämen dafür. In was für Sphären du dich hast selber abgleiten lassen hier. Du bist überhaupt nicht Herr deiner Sinne.
Für mich wie bei Hotel Matz, weißt du, wo man dann so alles dann so aus Versehen aus sich rausplaudert. Weißt du, wo man so aus Versehen hingeht und aus Versehen vergisst, dass aufgenommen wird. Man plaudert da so alles raus.
Und dass man dann auch noch so, genau, dass man so komplett die Wahrheit sagt. Ne?
Ja, weil der Matz auch so gut fragt.
Na, der Matze fragt sehr gut und der lässt auch nicht locker, ne?
Ja.
Wenn man einmal im.
Da dürfte ich nie hingehen. Bin ich erledigt.
Auf jeden Fall.
Der sagt eigentlich nur guten Morgen, wie geht's dir? Heineken 0,0 und sagt einfach nur so Hallo und dann bin ich schon erledigt.
Ja.
Bin ich schon erledigt.
Ja, so wird's
dann hat er mich Fall schon dran gekriegt.
So wird's hundertprozentig auf jeden Fall sein. Die eine Sache, die ich beim Zivildienst wirklich umgangen habe und ich habe mich viel umgangen, weil ich habe alles gemacht und ich habe wirklich kein Problem mit irgendwelchen Sachen. Aber es gab so eine kleine, hutzelige Frau. Die war so 1,30 groß und sah aus wie Rumpelstilzchen. Und die kam einmal die Woche und hat das gemacht, was Omas am meisten lieben, nämlich praktisch, also da werden nicht mehr größere Schuhe gekauft, sondern da werden die Füße so klein geschnitten, dass das in die alten reinpasst. Wie bei Aschenputtel. Und das sind einfach drumherum ist so eine Art, wie beim Autoscooter, weil dieser Gummiring am Autoscooter.
An den habe ich gerade gedacht. Ja. An den habe ich schon gedacht, ja.
So aus Hornhaut ist irgendwann um Oma-Füße, weil die halt teilweise 80, 90 Jahre da die
gelaufen sind.
Die dicken Omas durch die Gegend transportieren, ne? So. Und das heißt also, da sind dann da, die Hühneraugen gucken praktisch in jede Richtung und sind ganz neugierig, blicken die aus den Schuhen raus, die Hühneraugen, die Linsen manchmal schon durch den Hosenbund. Ne? Und dann kommt einmal, also wie gesagt, alles, ne, ich habe davon, und das tut mir dann auch immer so leid, wenn die Leute da irgendwas haben, was man eklig finden kann, irgendwelche Kotbeutel, die man leert oder sonst was, oder jemand kann sich nicht selber pflegen und so. Ich habe dann so richtig... Da habe ich richtig Freude dran gehabt, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich so den Leuten die Scham nehme, dann mache ich was richtig Gutes und deswegen also habe ich mich nicht nur meinen vermeintlichen Ekel überwunden, den hatte ich gar nicht, sondern ich dachte, ich will denen jetzt helfen, weil ich mir vorstellen kann, dass das bestimmt sich nicht gut anfühlt, wenn man das nicht mehr alleine kann. Die eine Sache, die ich nur umgehen wollte, war, wenn die kleine hutzelige Fußpflegerin, wenn die da war, weil da wolltest du, dann bin ich ja manchmal so ins Zimmer reingeplatzt mit so einem, weißt du, hast du so ein Stückchen Kuchen um 3 und willst dann halt, oder 14:30 gab's immer Kuchen, dann bringst du halt den Käsekuchen rein, machst die Tür auf, sagt, hallo Frau Holl, hier ist Käse, und dann geht man wieder zurück, weil dann ist die da gerade bei und diese Oma sitzt dann da so auf dem Bett, hat da wieder Steinbeißer, lässt die so baumeln, ne, die Füße, und diese kleine Frau, die sitzt da so ganz nah davor, macht mit so einer kleinen Feile und arbeitet da rum mit so einem kleinen Werkzeugkasten des Grauens. Und wirklich, du hast das Gefühl, da liegt wirklich so ein 12 Zentimeter hoher Haufen Parmesan daneben.
Oh.
Ne? Und dann ist sie bald fertig. Ne? So,
ich würde mich
Morgen.
Eher bei den Marines melden als da. Ne? Für eine Fußpflege ist das härteste, was man...
Kampftaucher. Lieber würde ich in Frankreich 7 Tage lang in eine Höhle tauchen, ohne die Gelegenheit zu haben, aufzutauchen, unter Wasser essen, trinken und schlafen, als Fußpfleger auf der geriatrischen Abteilung zu werden. Oder nur dabei zuzuschauen. Praktikant bei der Fußpflegerin. Ja. So, jetzt, ja, das so Sachen müssen wir auch mal besprechen.
Ja,
so
allzu sind menschlich. Menschlich.
Naja, und du hast hier die Tür aufgestoßen zu solchen Themen.
Ja, ja, dann darfst du mal hier nicht meine wundern. Hand.
Ja, deine Hand ist wunderschön.
Siehst du.
Ja, finde ich sehr gut. Aber das, ja, das sind so Dinge zum Beispiel, ich sah richtig aus, ey. Ich bin den ganzen Sommer, wenn wir jetzt, sollen wir noch einmal kurz über Füße reden oder sowas lassen? Ja,
können wir das mal, lass einfach lassen.
Ganz
nächste
kurz,
Woche wieder. Erzähl.
Naja, ich hatte jetzt das Ding, dass du hast ja irgendwie gesagt, man muss nach dem Urlaub mal nach 3 Wochen dann wieder seine Hose anziehen, hast du immer mal gesagt, ne? wenn's wieder losgeht. Bei mir war das wirklich mit Schuhen und Socken. Ich habe 3 Wochen oder so einfach keine Socken und keine Schuhe angehabt.
Oh, herrlich.
Überhaupt nicht.
Ja, gut.
Ja, und dadurch hatte ich mir dann irgendwann auf alle Stellen, die kaputt waren, habe ich mir Pflaster drauf geklebt. Ich sah eigentlich aus wie ein Kind, was sich so aus Spaß die ganze Packung Pflaster auf Bein oder auf den Fuß geklebt hat. Aber nur mit dem Unterschied, dass unter jedem Pflaster wirklich eine Verletzung war. Ich sah echt aus, als hätten sie mich sonst wo rausgeholt und wieder zurück in die Gesellschaft integriert.
Hat ja, du so musst mal zur geklappt. Fußpflege.
Da mag ich nicht hin.
Und wenn ich dir einen Gutschein schenke?
Ja, meinst du, das liegt jetzt daran, dass ich ja kein Geld für ausgeben will oder was?
Warum?
Ja, dann gehen wir hin, ja, wenn das umsonst ist, dann ich da 20 Euro sparen kann, ja, dann bin ich dabei. Dann bitte Nageldesign und sofort noch ein paar Steinchen draufkleben.
Da hatten wir aber auch drüber gesprochen, dass, also weil du eben sagst, du magst da nicht hin, so geht's mir auch. Ich würde also mich lieber erschießen, als zur Fußpflege zu gehen. So.
Und das stimmt.
Das stimmt wirklich.
Das ist nicht so dahergesagt. Ja, ja. Du würdest dich wirklich erschießen.
Ja. Und das, da haben wir auch drüber diskutiert. Du meintest, Jakob meinte halt, man muss so eine Hemmungsschwelle überwinden. Und das fängt meistens mit mal zur Massage gehen.
Ist die
und
Einstiegsdroge.
Und dann warst du da mal nackt auf dieser Pritsche und wurdest da durchgeknetet. Und ich habe dann überlegt, warum man da so Hemmungen hat und warum ich das nicht mache. Weil ich glaube, es wäre gut, wenn man mal so durchmassiert wird und sowas. Ich rede nicht von Fußpflege, das ist völlig außen vor. Das wird nie passieren. Aber so das. Und dann kam mir der Gedanke, ihr kennt das, ich bin auch so ein Typ, ich habe zum Beispiel auch keine Reinigungskraft zu Hause, eine Putzhilfe, weil ich so einer wäre, der erstmal 2 Wochen sein Zimmer aufräumt. Ja, also die ganze Wohnung putzt und macht.
Deutsch halt.
Und so müsste es auch mit meinem Körper passieren. Bevor ich zu einer Massage gehe. Ich würde erstmal ins Fitnessstudio gehen, mir so irgendwie ein Sixpack antrainieren, irgendwie Triathlet werden und so und dann denken, jetzt kann ich auch einem Masseur das mal zumuten.
Ach so, das heißt praktisch den eigenen Körper erstmal aufräumen.
Erstmal renovieren, so, körperlich
neues
renoviert.
Neues Parkett.
Ja, und dann da hingehen.
Das heißt, du würdest dir selber erstmal die Fußnägel lackieren, bevor du überhaupt zu sowas hingehen musst.
Ich würde quasi in die Fußpflegelehre gehen, erstmal 3 Jahre, die dann 1A Pediküren und dann würde ich da hingehen.
Ja.
Es ist wie mit Reinigungskräften, wo man sagt so, ja, ich räume heute mal meine Wohnung, die wird im Grunde durchgeputzt, weil danach die Reinigungskraft kommt.
Ja, 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 klar. Das ist ein sehr, ja, so ein deutsches, aber irgendwie auch sympathisches Verhalten.
Ja, also weil ich verpasse schon viel, das weiß ich.
Wenn man das erste Mal bei der Massage war und da habe ich mich auch sehr überwunden, weil ich eigentlich auch vom Stamme der Schmittis bin, war.
Ja.
Und dann war ich bei der ersten Massage und habe wirklich Angstzustände und habe mich verteufelt, dass ich das gemacht habe. Und danach war es, als ob mein Körper neu zusammengeschraubt war. Mhm. Ich habe mich leicht wie eine Feder gefühlt, Schmitti. Und dieses Gefühl, das ist es wert.
Sag mal, jetzt so neue Wellness-Angebote, ne? Es gibt jetzt mehrere Sachen, die ich ausprobieren muss, unbedingt. Es gab noch mal vor, weiß nicht, 15 Jahren oder sowas, oder noch länger her, da war so ein Riesenhype hier, also es gibt doch immer so Läden, wo immer mal neue Sachen drin sind, ne? Also jetzt vor ein paar Jahren war da Bubble Tea drin.
Ja,
ja, davor gab es die sogenannten Sauerstoffbars. Könnt ihr euch an die noch erinnern?
Doch,
in Köln gab es zum Beispiel, das hieß Oxygen Bar und so. Und da konntest du dann reinen Sauerstoff dir eine halbe Stunde reintanken.
Was ist das Versprechen?
Das Versprechen ist, dass dir dann besser geht, dass da alles besser belüftet ist im Gehirn und du kannst besser denken und überall ist also reiner, unverschmutzter Sauerstoff. Vermutlich ist reiner, unverschmutzter Sauerstoff besser, als wenn man hier jetzt hinter so einem Auto steht und das einatmet. Mhm. Aber jetzt auf den Organismus oder auch auf das persönliche Leben hat sich das jetzt nicht so stark ausgewirkt, als dass sich diese Dinger durchgesetzt hätten. So, das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Es gibt ja jetzt nicht mehr so viele Sauerstoffbars. So, und da gibt's immer mal wieder so neue Sachen. Und die sind dann auch mal prominent platziert. Und dadurch, dass das aber immer ein Laden ist, zwischendurch ist dann dein Handy laden und dann kommt wieder so eine neue Scheißidee. Ne? Und jetzt gibt es was Neues.
Ach.
In genau solchen Geschäften habe ich jetzt gesehen in München. Es ist so Kälteschock.
Ja.
Also, dass man bei minus 160 Grad oder irgendwie sowas, wird man da in so eine Röhre gestellt. Cryo Fit oder so. Mhm. Cryo. Das ist das Ding. Und dann wird man da in so einen Kühlschranken da reingestellt. Und der soll.
Wie so ein umgekehrter Döner.
Genau. Ja. Oder halt einfach wie ein sehr doller Kühlschrank.
Ja.
Und da steht man dann drin und dann sollen die Fettzellen irgendwie so abfrieren oder was.
Ach.
Ja, also so genau weiß ich jetzt nicht. Da werden jetzt wieder 10 Experten da aus dem Loch kommen und sagen, das ist alles viel geiler als Bubble Tea und Hals Maul. Und Cryo weiß man ja schon seit 100 Jahren, dass das super ist und so. Also da wird es natürlich gute Argumente dafür geben, dass da irgendeiner so ein Geschäft aufmacht. Die werden uns jetzt natürlich auch mit Nachrichten bombardieren, wie super das ist und ob wir das nicht mal ausprobieren wollen.
Wie viel könnte ich denn da wegbraten so in einer Stunde?
Ja, also ich bin ja auch für sowas zu haben. Also wenn ich jetzt mich einfach nur da hinstellen würde und danach komme ich raus und sehe aus wie Michael Phelps, so stelle ich es mir
ja
vor.
Ja.
Dann würde ich natürlich mich sofort da einfrieren lassen. Auch für länger, wenn das jetzt zum Beispiel mein Leben verlängert.
Ab wann ist man zu dick, um in diese Röhre zu kommen?
Nee, die Röhren sind schon groß. Also da kann man...
Ist da Spielraum?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube nur, dass wenn das so wirken würde, dann hätten wir alle schon davon gehört. Also wir haben davon, aber dann wäre das
ich bin Early Adopter bei allem. Eben, die haben gerade erst aufgesperrt. Ich habe noch gesehen, wie der Bürgermeister das Band durchgeschnitten hat. So neu ist das.
Aber das war doch irgendwie, das hat doch schon Mertesacker und so, hat er gesagt, ich hau
die
mich Eistonne, jetzt in die Eistonne.
Eistonne
und so.
Das ist doch so das ein Becken, was anderes.
Ja, das ist zur Entspannung der Muskeln und so weiter.
Aber du denkst, da friert dein Fett ein und dann ist gut.
Da denke ich nicht, das behaupten die. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich will Infos dazu.
Ja,
und
wenn das klappt,
mache ich das natürlich.
Würde ich das mit dir machen,
Ich würde auch zusätzlich zu dem Sport, den ich so altmodisch mache, würde ich mir auch so eine Computerjacke da anziehen und meine ganzen Muskeln traktieren lassen von irgend so ein EMS oder wie heißt denn das?
Das sind diese mit diesen Elektroschocks.
Naja, auf jeden Fall ist klar, ne, also dass man dann da irgendwie so kriegt
in
man
20
da,
Minuten genau. ist das mega
In 20
Workout,
Minuten macht man drei Liegestützen und alles ist geil.
Ja. Ja.
So, und danach, so, das gibt's da irgendwo bei mir um die Ecke, da würde ich auch mal hingehen und so.
Wir könnten uns da anbieten, Klaas, als Vorher-Nachher. Dass du machst es ein paar Mal, bist dann das Nachherbild und ich würde immer für das Vorherbild zum Shooting kommen.
Ja.
Weißt du, musst du gar nicht jetzt da extra zunehmen und da 10 flüssige Ben & Jerry's dir reinkippen. Komm ich kurz fürs Vorherbild und machst nur noch so ein bisschen, dann bist du nachher.
Ja, aber, und wisst ihr, was ich auch mal machen will? Habe ich auch noch nie gemacht. Das ist jetzt schon nicht mehr so das Neueste, aber ich finde es trotzdem interessant.
Bouldern. Richtige Scheiße.
Parkour will ich machen. Ja. Nee, ich mache nur Parkour. Das ist die krassere Variante von Parkour. Nee, ich möchte Floating mal machen.
Hä?
Ja, weil ich glaube, dass das irgendwie krass ist. Das wäre auch was für dich, Schmidt.
Mit so Klangschalen, die dann.
Nein, nicht so was. Das ist
so vollgepissten Becken, wo da alle ficken und so und du kommst da als Dritter rein.
Nein, ich rede doch nicht von. Nein, da bist du ganz alleine und dann machen die dann neue Wasser rein. Es ist so, die Idee dahinter ist schon cool. Also, du bist dann zum Beispiel in so einem Deckel, da kommt so ein Deckel drauf. Ist es tiefschwarze Nacht da drin, ja? Dann ist das Wasser, da ist so ein ganz bisschen Wasser, Salz halte ich natürlich, dass du drauf schweben
das
kannst.
Das schüttelt mich gerade so ein Ekel, muss ich ehrlich sagen.
Ganz ehrlich, Mr. Fußpflege, jetzt hörst du mir mal zu, ne?
Ja.
So, und da ist also dieses Wasser, Salz halte ich, dass man so drauf liegen kann und so ein bisschen floatet halt, ne? Mhm. Und das Wasser hat exakt dieselbe Körpertemperatur, also hat praktisch Körpertemperatur das Wasser. Deswegen vergisst du irgendwann, wo das Wasser anfängt und wo die Luft aufhört und so. Das heißt, diese Grenze, das verschwimmt irgendwann und du merkst nicht mehr, dass du auf dem Wasser liegst und dann ist es ganz schwarz da drin und es muss unglaublich schnell die Zeit da drin vergehen und man schwebt durch Zeit und Raum offenbar, weil das eigene Gehirn irgendwann so den Kontakt verliert zur tatsächlichen Situation, weil das dann irgendwann nicht mehr spürbar ist durch diese gleiche Temperatur. Und viele Leute kriegen dann auch Angst da drin, ne? Weil das dann so, man nicht mehr so richtig weiß, in welcher Position man sich befindet.
Mhm.
Ich finde es aber hochinteressant und ich will das unbedingt ausprobieren, weil ich glaube, ich könnte mich mit so einer autogenen Taktik, könnte ich mich darauf einlassen.
Ach.
Und dann liege ich da. Ich weiß gar nicht, ob man das in Badehose macht. Ich würde das natürlich super nackt machen. Ist ja klar.
Das ist klar, ja.
Damit ich eins bin mit dem Universum. Weil das ist ja so, wie durch den Weltall zu schweben.
Warst du nicht mal mit Violetta in so einer Muschel? Und war das ja, nicht so ein Floating-Ding?
Da, ja, das stimmt. Da war aber kein Wasser drin. Außerdem haben wir die kaputt gemacht.
Wie nackt warst du?
Gar nicht. Ich hatte
keiner nackt.
Ich hatte da, Violetta war zwischendurch nackt.
War das
mal Patrick Wolny. Ja. Zwischendurch war sie sehr nackt.
Ja, ja.
Ja, aber das hatte nichts mit dem Dreh zu tun. Die hat sich zwischendurch einfach ausgezogen.
Das war so, ja.
So, und
das fragt man jetzt nicht nach.
Naja. Ich habe aber auch was entdeckt. Und da, also ich sehe ja auch immer hier dieses 20-Minuten-Training und Floating und Krypto-Scheiße da. Cryo. Ne?
Wollte ich gerade sagen, Krypto ist Bitcoin.
Egal. Ja. Ist ja alles wurscht. Alles dieselbe.
Aber kommt man auch in Schwitzen manchmal.
Aber eine Sache, da habe ich aufgemerkt, weil wir das auch schon mal bei Duell um die Welt angespielt haben. Und dieser Trend, der kommt jetzt nach Deutschland. Und zwar offiziell ist so die Legende, bla bla bla, ihr kennt es ja, wenn man so isst wie Klaas und ich, ja, also öfter mal bei McDonald's vorbeischaut oder sich irgendwie Äpfel mit Nutella mixt am Morgen und so, dann kommt man nicht drum herum, irgendwann mal zu fragen, gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die einem weiterhelfen? Und da ist das Problem aber, dass Nahrungsergänzungsmittel meistens vom Körper nicht genug aufgenommen werden etc. Deswegen ist es oft sinnloses Geld ausgeben. Jetzt gibt es aber, der Trend aus Amerika hat es jetzt nach Deutschland geschafft. Du kannst dir so einen Katheter anlegen lassen und dir die Vitamine direkt in die Venen spritzen lassen. Und dadurch werden die angeblich sofort aufgenommen. Was aber eigentlich nur ist, dieses gute Alte, du kannst dir ja deinen Kater wegspritzen lassen. Und das hat Joko in Las Vegas gemacht. Nachdem er Frank Thonmann geheiratet hat, war er bei so einem Quacksalber, der da mit einem Bus vorgefahren ist und hat ihn an die Nadel gehalten.
Also ein Anti-Hangover-Bus. Ne?
Ja, so ein Anti-Hangover-Bus. Und die machen da jetzt von wegen Nahrungsergänzungsmittel, Pustekuchen, die wollen, dass er da morgens direkt aus dem Berghain hingeht und sich da die Nadel reinhaut.
Damit man schön dann abends wieder fit ist zum Weitersaufen.
Ja, aber hat das denn damals bei ihm geklappt? Weiß man, also war
da. Ich bin nie gefragt, weil da war dieses Ding mit der Hochzeit mit Frank Thonmann, das war interessanter.
Ja,
aber ich glaube, das wäre was für mich. Du kannst dir da wirklich so Vitamine für ein Jahr da in die Venen pumpen.
Naja, man kann ja auch ganz normal sich eine Pack legen lassen, also so eine, also durch die Nase einfach eine Sonde. Und da kann man ja auch dann Essen durchschießen, das macht man im Krankenhaus.
Wo ist da der Style?
Naja, dass man nicht mehr essen muss, darum geht's dir doch.
Also, nein, mir geht's nicht drum, dass man nicht mehr
Vitamine.
Isst, sondern dass wir Vitamine.
Dass wir mal wieder ein paar rote Bäckchen kriegen.
Ja, klar.
Meinst du? Ja, ja, dass man nicht ja
ohne Apfel fressen halt.
Beim Rossmann da irgendwie die ganzen da ne?
Exakt, nicht hier diese Pillen, die Dragees.
So. Die Dragees. Ganz ehrlich, das will ich auch nochmal so sagen, ne? Da haben wir auch oft drüber gesprochen. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, sie sind krank. Und dann kommen die nicht zur Arbeit, ne? Oder dann sagen die irgendwas ab und so, ne? Und dann schleppen die sich mit letzter Kraft dann nach zwei Tagen doch nochmal zum Arbeitsplatz und dann liegen am Arbeitsplatz Medikamente, aber die sind alle aus dem Schlecker.
Ja.
Und ich sage, eine Krankheit, die mit Medikamenten aus dem Rossmann oder aus dem Schlecker zu behandeln ist, mit Dragees, Brausetabletten und irgendwelchem scheiß Tee, das sind keine Krankheiten, okay? Alles, was dir nicht die Krankenkasse bezahlt, und das ist alles, was es im Rossmann gibt, ist keine Medizin, also bist du auch nicht krank.
Da kenne ich jemanden, der ist sehr anfällig für diverse Tropfen und
ja.
Auch wieso antwortest du jetzt?
Also, nee, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich zögere extrem lange raus, bis ich eine Schmerztablette nehme. Ich versuche echt immer Medikamente nur dann zu nehmen, wenn es wirklich nötig ist, aber ich bin anfällig auch so für, da hast du recht, für zum Beispiel Vitamin D nehme ich und dieses B12, ne, das ist das Rote, ne, was ich dir auch aufgeschrieben habe.
Aber nimmst du im Sommer Vitamin D?
Im Sommer ist es nicht so nötig, weil da ist ja die Sonne, ne, braucht man es nicht so, aber man kann es auch nehmen, Tröpfchen und dazu B12.
Ich finde das aber eine gemeine, auch unsere Generation speziell ansprechende Werbekampagne, die für Vitamin D gemacht wird. Es ist so ein bisschen...
Aber ich hocke ja da drin.
Na, es geht, ja, klar. Aber trotzdem, mag ja auch sein. Also ich will das jetzt ja nicht schlecht reden, das ist ja vielleicht auch gut, vielleicht hat man neue Erkenntnisse und so weiter und es geht einem wirklich besser. Also Vitamin D ist praktisch das Sonnenvitamin, sagt man so, ne? Durch Licht und Sonne reichert man...
Wie passt zur Fliege.
Ja, genau. Ja, aber der verkauft er noch ganz andere
Gesegnet.
Tinkturen.
Gesegnet. Ja.
Gesegnetes Leitungswasser aus seinem Haus in München. Aber was damit passiert, ist trotzdem auch so ein bisschen naja, unserer Generation sehr ähnlich, dass jetzt auf einmal mit Vitamin D als Lifestyle-Produkt geworben wird und nicht mehr als Nahrungsergänzung, wo dann irgendwie beim Arzt gesagt wird, im Blutbild hier, da könnten Sie mal ein bisschen, hier haben Sie einen Eisenmangel oder sowas, nehmen Sie doch mal hier das. Sondern es werden jetzt auch Getränke verkauft, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel, ich nenne die Marketing, aber es gibt einen sehr bekannten Orangensaft, der dann mit Vitamin D angereichert sein soll. Von dem ich aber glaube, das ist jetzt auch nur eine Behauptung, dass das natürlich nicht so richtig was bringt. Also ich weiß nicht, wie viele Flaschen Apfelsaft oder Orangensaft man trinken müsste, bis man den Haushalt an Vitamin D wieder drin hätte und ob das überhaupt in dieser Form aufnehmbar ist für den Körper, so wie du das gerade gesagt hast. Ich finde es aber interessant, dass Marketing damit gemacht wird, dass man selber so ein verregnetes Leben hat und sich von einem Orangensaft jetzt erhofft, dass man besser drauf ist, ohne dass man jetzt Antidepressiva nimmt. Also letztendlich ist das ja so eine Art, dass man so ein bisschen damit geworben wird, sie sind grundlos fröhlicher. Und das liegt dann wohl an dem Vitamin D, was wir da in den Orangensaft gekippt haben. Und ich finde das gar nicht mal so moralisch, damit zu werben. Weil es ist so ein bisschen das Gefühl, wenn sie diesen Orangensaft trinken, dann geht die Sonne auf in ihrem dunklen, tristen Leben. Finde ich ein bisschen schwierig, das mit Orangensaft zu verknüpfen. Dann lieber vom Arzt, weil, also, wenn ich mich verarschen lassen will, gehe ich halt zum Heilpraktiker. Oder?
Ja, das glaube ich auch. Zum Homöopathen.
Aber Klaas, ja. Ich wollte jetzt einfach Jakob verarschen. Also, ja. Es ging einfach darum, dass er sich jede Pille kauft, die irgendwie auch, im Schlecker und Rossmann zu kriegen. Ja, nee, ja. Das wäre, also, wär, ist ja viel zu günstig. Ne? Du brauchst ja irgendwie den Geheimtipp, der irgendwie ein Vermögen kostet, den stellst du dir da auf den Schreibtisch. Daneben ist irgendwie dein Luftbefeuchter, weil die Luft so trocken ist, dass er kaum sich Witze ausdenken kann im Büro, ne? Und alles. Da ist so eine ganze Ansammlung an Kram. Ne?
Ja, morgens extra erstmal so ein Glas Bachblüten.
Ja, bisschen ja. Ingwer-Shot.
Ja, Ingwer-Shot. Ja, Ingwer-Shot ist auch so ein Ding. Das gibt's jetzt auch überall.
Liebe ich.
Und wenn man praktisch das eigentlich fast kaum runterkriegt, weil es so scharf ist, dass man es noch 20 Minuten später spürt wie ein Weinbrand, erst dann fühlt es sich so richtig gesund an.
Ist das eine Marktlücke, sowas wie die Apothekenrundschau zu machen für Leute wie Lund?
Oh, ja. Das ist gut.
Ja, ja, Berlin-Mitte-Apotheken.
Ja, Berlin-Mitte-Apothekenshow.
Ja, natürlich, klar. Alles, was man so machen kann. Lifestyle-Produkte und so weiter. Das gibt's ja aber auch alles schon, ne? Das ist ja letztendlich ist es ja genau das, was ich sage, dass man irgendwie das Gefühl hat, man therapiert sich da mit irgendwelchem Quatsch. Das geht so los mit so Krimskrams wie Actimel. Ja, ob man, also jetzt mal ernsthaft, ne? Also, ich will auch da El-Kazai, mag lebensnotwendig sein. Aber es hat viele Generationen und die Menschheit hat es sehr weit gebracht ohne El-Kazai. Ja.
Ja, vielleicht ist das wie meine Mutter, die ja irgendwie sagt, sie braucht kein Rad mit 20 Gängen. Es reicht ein Gang. Und dann merkt sie aber, die kommt den Berg nicht hoch.
Naja, oder ist anstrengender. Mit El-Kazai ist
da geht's richtig ab.
Schaltet man direkt in den zweiten Gang.
Wer weiß, wie wir heute drauf gewesen wären, wenn
das
wir
das. Stimmt, ja.
Das, und das will ich alles nicht in Frage stellen. Ich möchte da niemanden da dem absprechen, dass das, ich möchte es nur mal in Zweifel stellen und dass man mal guckt, was ist denn da wirklich drin. Ja, so.
Also jetzt kommen wir fast zum Ende, aber ich habe eigentlich noch so einen guten Rausschmeißer. Ich wollte eine Reihe etablieren. Aber also es geht darum, ihr seid ja gar nicht auf dem Laufenden mit Reality-Shows gerade.
Aktuell nicht.
Oh, geht das wieder los.
Was kann man dagegen haben? Was kann man gegen Trash-TV haben?
Ich hab nichts gegen Trash-TV.
Und gleichzeitig lässt man sich Salzsäure auf die Hand tröpfeln. So.
Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Der Verprügelte hätte ja das Gesicht woanders hinhalten können. Ja.
Ich sag mal, das Landeskriminalamt sollte mal ermitteln wegen Heuchlerei, Herr Häufer-Umlauf.
Das Landeskriminalamt klopft auf jeden Fall nicht an meine Tür, weil auf meinem Schreibtisch lag nichts. Ich bin hier das Opfer.
Anzeige wegen Bigotterie.
Ja, was ist...
Ja, es interessiert die Menschen da draußen. Ne?
Kann was ja ist sein, los? Ja. Ich weiß aber nichts davon.
Und deswegen ist es ja ein Service von mir.
Ja.
Ich will euch nämlich.
Aber erzähl das so, dass ich da auch Spaß dran habe und ich gucke das alles nicht. Und ich habe da keine Zeit dazu gehabt, das zu gucken. Und das ist wie Fußball. Ich will, dass du mich ein bisschen irgendwo abholst oder was.
Ich hole dich ab. Wirklich, du wirst daran Spaß haben. Also, Kampf der Reality Stars. Ich hänge eine Woche hinterher, weil wir jetzt leider im Studio waren. Aber letzte Woche war eine sensationelle Folge. Und da konnte man Grundregeln für Reality-Stars, die in solchen Formaten rumhängen, festlegen. Und das möchte ich eigentlich mit euch, das möchte ich so als Anstoß geben, dass wir das mal so ein bisschen, falls wir auch irgendwann mal eine Reality-Star-Dynastie entwickeln wollen, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, dass wir da die Grundkenntnisse im Gepäck haben.
Ja.
Mhm. Und die sind teilweise erstaunlich, weil die sich von der realen Welt aus meiner Sicht so ein bisschen unterscheiden. Zum Beispiel möchte ich wissen, mit was bringt man Reality-Star-Bewohner an den Rande des Nervenzusammenbruchs? Die wollen ausziehen, es ist den ganzen Tag wird geweint. Was muss man ihnen da vorwerfen?
Dass sie nicht echt sind, dass sie also eine falsche Schlange seien.
Das ist gut. Das war, glaube ich, so. Das war bis vor 5 Jahren, war das so das typische Big Brother-Ding. Da geht es immer nur darum, wer ist echt, wer ist real, wer nicht.
Wann fallen die Masken?
Aber es gibt was Neues.
Na?
Und zwar bei Kampf der Reality Stars ist eine ehemalige Bachelorette oder vom Bachelor eine Kandidatin. Nee, von...
Naja, sorry. So war halt da aus der,
ja,
aus der
Love
Ecke
Island.
Da.
Na, Love Island, ja. Die Melissa, glaube ich, heißt sie. Und da kam Steph von Goodbye Deutschland, ein Wahnsinnscharakter, der kam ins Haus und hat ihr Folgendes vorgeworfen. Man muss wissen, sie hat so ein bisschen mit Pietro Lombardi angebandelt und da auch ein bisschen rumgeknutscht. So, das war ein kleines Skandelchen. So. Und er hat ihr vorgeworfen, du hast doch deine Follower nur wegen Pietro.
Oh.
Und ich sag euch, da ist die Hölle ausgebrochen. Ne?
Ach, die Followers?
Ja.
Die hatte ich ja ganz
ausgemacht. Das ist nämlich das neueste Level. Es ist nicht mehr das Real-Sein, sondern wenn man jemandem vorwirft, dass man die Follower nur wegen Pietro Lombardo hat, dann ist das
nicht
Schlimmste.
Selber erarbeitet.
Nicht selber erarbeitet. Nicht so. Selber erarbeitet.
Naja, das kann man ja so auch nicht sagen. Also wenn die mit Pietro Lombardi da, das ist ja schon auch irgendwie auf eine Art selber erarbeitet.
Nee, aber die interessieren sich nur für sie, weil die sich eigentlich für Pietro interessieren.
Und
die sind praktisch so links und rechts vom Pietro-Laster, sind so ein paar
Follower
abgefallen.
Ja, so wie wir bei dir.
Und sie hat die aufgesammelt.
Genau. Ja. Und so, dann haben die da rumgeheult. Dann haben die anderen Bewohner haben den Steff da zusammengeschrien, wie er sowas sagen kann. Die hat 400.000 Follower und das alles nur wegen Pietro. Das kann ja wohl nicht sein. Also das ist...
Aber wie haben sie die getröstet? Was waren die trösten
Worte? Wie viele Follower hat Pietro? Ich muss das kurz einmal, ich brauche ein paar Fakten. Wie viele Follower ungefähr hat Pietro? So 1 Million oder so?
Bestimmt.
Ja.
Aber wie kann man denn einer Frau vorwerfen, die da sitzt, dass sie ihre Follower nur wegen
Pietro
hat?
Also das sagt man auch nicht zu einer Dame.
Nee.
Muss ich wirklich sagen.
Aber ich fand interessant,
dass
das genau das abgelöst hat. Dieses Realness-Ding hat es abgelöst. Dann, zweiter Punkt.
Aber Pietro hat 2 Millionen Follower, sehe ich gerade. 2 Millionen.
Oh.
Also, dass da natürlich, dass man da scharf drauf ist, ist ja klar, ne? Ich sag das jetzt nicht, ne?
Ich sag nur, das hat sie wegen ihrer harten Arbeit, wegen ihrer charmanten Art, mit denen sie das Instagame spielt, deswegen hat sie Follower. Ja. Der zweite Punkt ist, was ich auch sehr gut fand, es war ein Riesentrara, 2 Tage Stress im Haus, weil Georgina Fleur, ein Reality-Urgestein.
Ja. Die kenne ich auch noch, damals noch aus den guten alten Zeiten.
Genau. Die hat über einen bekannten Freund von Sandy Feses, ein weiterer Bewohner, den kennst du wahrscheinlich nicht, der ist mal bei Berlin Tag und Nacht, ist der rausgeflogen. Mhm. Und Georgina.
Ja, aber das ist ja gar kein Format, wo Leute rausgewählt werden.
Nee, der ist rausgeflogen wegen...
Der ist rausgeflogen, weil man sagt, er ist rausgeflogen, weil das zum Format hört. Ja. Aber bei Berlin Tag und Nacht ist ja ein normaler Arbeitsvertrag, der beendet wurde, weil er sich daneben benommen hat.
Sowas wird es sein, ne?
Okay.
Und da hat sie in den Raum gestellt, dass dieser Freund von ihnen, der prominente Kollege von Sandy Fese, der Name wurde gepiept, schwul sein könnte.
Nein!
Und ich sag euch, da ist der Sandy Fese, da ist der auf die Barrikaden gegangen.
Weil er wahnsinnig homophob ist oder
weil
was?
Weil schwul sein in solchen Formaten immer noch das Schlimmste ist, was man über einen sagen kann.
Ach.
Und wenn man sagt, dass er mal der prominente Freund, wenn man dem vorwirft, schwul zu sein, dann ist zu Recht da Donnerwetter für 3 Tage.
Das ist ja erstaunlich.
Auch das hat man nur im Trash-TV hoffentlich noch.
Also ich würde jetzt schon mal rein und sagen, Schmitti, du bist schwul und du hast die Follower nur wegen Klaas. Das wäre mein Entree praktisch.
Ja, dann wäre ich nach diesen Regeln ich am Ende. Dann würde ich auf jeden Fall abreisen.
Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, also das mit den Followern verstehe ich und so, das ist klar. Dass man da aus der Haut fährt, da könnte ich mich wahrscheinlich auch nur schwer zusammenreißen.
genau.
Wenn man mir sagt, meine Follower habe ich nur wegen Joko oder wegen, weiß beim Zeus. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt schlimm ist, dass jetzt einer schwul ist. Also dass das...
nicht mal, der ist nicht mal, wahrscheinlich nicht mal schwul, sondern Georgina hat nur so angedeutet, dass der eventuell schwul sein könnte. Und daraufhin ist der wirklich so ausgetickt. Das war so absurd, weil wir sind im Jahr 2020 und die schreien sich an, wenn du noch einmal sagst, wenn du noch einmal das andeutest, dass mein Kollege schwul ist, dann kriegen wir hier richtig, die hätten sich fast aufs Maul gehauen oder er hätte sie fast verprügelt. Oh Gott, nein. Also juristisch, also so hat er das nicht gesagt. Ja. Er hat es auch nicht angedeutet. Ja. Er hat nur, die Energie ist so rübergeschwappt, weil sie nur gesagt hat, der könnte ja schwul sein. Fand ich faszinierend.
Das finde ich, muss ich auch wirklich sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so im Mittelalter stecken, dass das jetzt irgendwie schlimm sein soll.
Und die letzte Regel, die kommt von der Ehefrau von Steff, dem Bewohner, der da, der kommt aus Goodbye Deutschland, ist da eigentlich so ein relativ vernünftiger Typ.
Was hat er denn da gemacht? Was war seine Idee?
Weil der ist relativ erfolgreich, der hat, glaube ich, 10 Restaurants auf Malle tatsächlich. Also der ist wirklich auch relativ wohlhabend. Ich weiß,
kurze Nachfrage.
Ja.
Wenn er so erfolgreich ist, warum filmt das gut bei Deutschland?
Corona.
Ah, so, okay.
Corona.
Ja.
Ja. Also das ist, glaube ich, der.
Weil der halt struggelt jetzt, ne? Das ist die Geschichte.
Der struggelt. Ja. So, er ist aber auch als Macho bekannt, der alten Schule. Also so Level René Weller und dann aber noch so ein bisschen.
Ja. Also sag so kurz um.
Ja.
Schlimmer Typ, dem alles egal ist.
Ja, und der hat sich da gleich mit allen verscherzt, aber seine Frau hat das wohl vorher geahnt und die hat ihm, bevor er losgegangen ist, den ultimativen Tipp für alle Reality-Stars gegeben, wenn man in diese Formate reist. Sie hat gesagt, Steff, mein Ehemann, ich liebe dich über alles, aber wenn du dahin gehst, wortwörtlich, sei einfach jemand anderes. Und das möchte man ja auch von der Ehefrau hören, die ihm sagt, toi, toi, toi. Wenn du jemand so vorgibst, jemand anderes zu sein, dann hast du da eine Chance, geliebt zu werden.
Wenn wir jetzt vor die Haustür gehen, dann sei bitte komplett jemand anderes. Ja.
Dann könnte das gut gehen.
Also das ist das Gegenteil einer Liebeserklärung.
Ja.
Würde ich zu sagen, also hier zu Hause.
Ich liebe dich, wenn du der andere bist.
Ja. Die könnten dich alle mögen und schätzen.
Ja.
Wenn du so tust, als wärst du jemand anderes.
Nee, vor allem, da geht so ein Vorwurf oder so ein angedeuteter Vorwurf geht dann, sagen wir, nach dem zweiten Komma in eine ganz andere Richtung. Man sagt, wirklich, manchmal gibt es so Momente, da bist du wirklich überhaupt nicht so wie du, da bist du so ganz anders und dann liebe ich dich.
Heute warst du so schön, nicht du selbst.
Genau. Oh, spiel nochmal den netten Mann.
Ja.
Leute, wie geht's euch? Kurze Bestandsaufnahme, weil jetzt kommt praktisch der Punkt, eigentlich normalerweise kommt jetzt der Punkt, den hier die Leute aus dem Kater Blau hier haben. Ne, wenn ich hier montags zur Sendung fahre, fahre ich mal mit dem Auto am Kater Blau, das ist hier so eine aussortierten Kneipe hier um die Ecke.
Ein Club,
so.
Ja.
Cool, ne? Das ist sowas wie die Schultheißquelle. Sowas ist das in der Art.
Nein, ist ein cooler Hipperladen.
Ist ein Raucherlokal.
Das ist ein cooler Hipperladen.
Lecker Raucherlokal mit einer Dartscheibe.
Direkt an der Spree.
So. Und da fahre ich manchmal mit dem Auto vorbei und da kommen die dann da rausgewackelt und klopfen da irgendwie so auf die Reihe Taxis. Und die Taxifahrer, die suchen sich sehr genau aus, wer bei ihnen mitfahren darf. Denn bei jedem zweiten sagt man als Taxifahrer völlig zu Recht, fahr doch lieber beim Kollegen mit.
Ja.
Und so, das ist diese Stimmung, in der die dann nach Hause klettern. Irgendwie der eine Mitbewohner, der einen Job hat, der fährt gerade los. Und dann gehen die so in ihre, zurück so in ihre ungestaubsaugten Zimmer.
Ja, wenn die Wolken wieder lila sind.
Wenn die Wolken wieder lila sind, ja, wenn der Herbst sich langsam reinschleicht und man genau weiß, jetzt hat man ganz viel Zeit mit sich selber und ist das wirklich so gut. In dieser Stimmung verlasse ich euch jetzt gleich, weil ihr seid wirklich, ihr seht aus wie zwei nasse Brötchen. Und ich gehe jetzt gleich in meinen Tag. Ich habe noch viel zu tun. Ich bin fit, gut drauf.
Wir verfüttern uns jetzt an die Enten. Und wenn es diesem Bild zu bleiben, wir gehen jetzt ins Büro und schlafen da.
Ins Bettbüro.
Ja.
Das Bettbüro ist so eine Stufe nach Homeoffice.
Sag mal, was machst du? Gehst du jetzt nach Hause oder gehst du ins Büro?
Nee, ich muss tatsächlich ins Büro.
Ja, und du?
Ja, ich auch. Wir haben bald wieder Sendung, Klausi. 7. September geht's los.
Ja, das ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber finde ich gut, dass du selbst an diesem Tag, also ich bin gespannt.
Was heißt,
finde ich
gut? Das ist meine Arbeit. Du musst das nicht gut finden, dass ich denke, es ist meine Pflicht.
Ja, okay, es ist deine Pflicht.
Ich finde es selber gar nicht gut. Ich will nach Hause. Schlepp mich so hin.
Ja, ich muss jetzt zu Timon und Pumba. Ich muss da irgendein Lied singen.
Unsere Producer, liebe Grüße.
Unsere Producer, Timon und Pumba. Ja. Da muss ich jetzt ins Tonstudio, muss da irgendwas singen und danach komme ich zu euch.
Ja.
Ne? Und dann begutachte ich euch und dann stecke ich euch ein paar neue Tabletten rein während des Schlafes.
Kommst du zu mir ins Bettbüro?
Ich komme in dein Bettbüro, ja. Dann komme ich von unten, wenn du irgendwie merkst, dass da was an den Füßen ist, ist das diesmal keine Katze. Dann bin ich das. So, also Leute, tschüss, das war Baywatch Berlin.
Na, aber nicht so vorschnell. Also, wir wünschen uns immer, freuen uns immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert, egal auf welcher Plattform.
Ja.
Wir sind ja exklusiv, auf allen Plattformen könnt ihr uns hören, sogar wahrscheinlich aus der Mikrowelle. Und wenn ihr uns da abonniert, dann freuen wir uns.
So ist es. Wenn ihr den Teekessel in den richtigen Winkel stellt, dann könnt ihr über UKW-Wellen könnt ihr uns da quatschen hören. Ne?
Genau.
Ihr seid nicht verrückt, das sind wir. Tschüss!
Gute Nacht.
Ciao.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemand Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.